There's something weird, something phenomenally dreary about Christian singing. They're the only group of people that can sing hallelujah without feeling like it's a hallelujah thing. Hallelujah, hallelujah, joyfully we lark about. It's just not kicking, is it? You know, God must be up there going, what on earth is that? God, who is James Mason, what on earth is that? Jesus Christ, what on earth is that? Don't take my name in vain, Dad. Jeezy Crazy, what on earth is that? Don't call me Jeezy Crazy. Look, Dad, I went down there, I told them to hang out, be groovy, drink a bit of wine. They split into different groups. You've got the Catholics, the Protestants, the Jesuits, the Methodists, the Evangelicals, the Free Presbyterians, the Locked Up Presbyterians, the Quakers, the Bakers, the Candlestick Makers. The Mormons are from Mars, Dad, we've had it checked on. And what does the Holy Ghost think of all this? Oh, he's useless, Dad, got a sheet over his head these days. Ooh, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, this is not an episode of Scooby-Doo.
Hallo, herzlich willkommen zu 1024. Wir haben es mal wieder geschafft. Heute mit Johannes dem Täufer.
Johannes von Ephesus, bitte. Hallo. Okay, sorry.
meiner Wenigkeit Christoph und unserem Sondergast Arnim, Religions- und Christentum-Experte.
Oh ja.
Oh yeah. Sehr confident auf jeden Fall, schon zum Anfang. Ja,
bin ich. Thematisch.
Man muss halt so tun, also. Ja, genau.
Ja, thematisch haben wir uns heute ein durchaus kompliziertes bzw. komplexes Thema gesucht, nämlich Theologie und Religion, verstärkt Christentum. Ich weiß nicht, was da noch schiefgehen kann, tatsächlich. Wir haben aber
ganz wenig Fettnäpfchen, die man finden können.
Definitiv. Also heute wird viel gepiepst und geschnitten wahrscheinlich.
Ich glaube, wir können mal so grundsätzlich über die Folge sagen, no offense. so egal was passiert, no offense gegen niemanden.
Hervorragender Titel auch für die Folge. No egal offense. Was, no offense.
Ja. Dann haben wir den wenigstens schon mal.
Ja, folgendes, der Arnim studiert Theologie, oder?
Genau, ja. Evangelische Theologie.
Evangelische Theorie und deswegen bist du heute hier.
Danke.
Das leitet schon in meine erste Frage ein. Also es gibt evangelische Theologie. Ja. Das heißt, hat Theologie was mit Christentum zu tun?
Also Theologie heißt ja eigentlich erstmal nur Lehre von Gott. Aber okay. Würde ich das Gleiche im Judentum machen, dann wäre es wahrscheinlich Judaistik oder ähnliches.
Okay, also das heißt, der Begriff Theologie hat schon immer was mit zu tun mit dem Christentum irgendwie.
Genau. Also okay. Ich glaube, andere Religionen haben das auch nicht so, dass sie an der Universität präsent sind und dass man dort quasi auf seinen Beruf, wenn man den ergreifen möchte, dann auch vorbereitet wird. Also das wären dann wahrscheinlich in anderen Religionen andere Orte, wo man hingehen würde.
Genau. Und dann vielleicht mal so grob, was ist denn so die Abgrenzung zwischen Theologie und jetzt, ich weiß nicht, du hast vorhin Religionswissenschaften gesagt, was ist so der Unterschied?
In Religionswissenschaften betrachtest du eben mehr Religionen und vergleichst die dann ein bisschen. In Theologie gehen wir nicht so in die Breite. Ich muss mich natürlich auch ein Stück weit mit anderen Religionen auskennen. Aber wir gehen vor allem tief in die christliche Theologie hinein. Eigentlich ist es das. Also christliche Theologie, evangelische Theologie hat dann nochmal besonders den Schwerpunkt, dass wir natürlich eine protestantische Tradition haben seit Luther. Und wir lernen das Ganze natürlich aus einem, oder betrachten das Ganze aus einem protestantischen Blickwinkel. Mhm. Jetzt banal gesagt, wenn wir praktisch über praktische Theologie reden, was ein Teilbereich ist in der Theologie, da würde man im an einer katholischen Fakultät viel mehr über Recht lernen. Bei uns lernt man mehr, was ist Entschuldigung, was ist ja, was ist also mehr psychologisch, was macht ein Gottesdienst aus, was ist Seelsorge, wie betreibt man Seelsorge?
Okay. Also es ist weniger in der Sozialwissenschaft betrachtet, wie funktioniert Religion, sondern eher so tatsächlich eher praktisch.
Ja, aber es ist tatsächlich Sozialwissenschaft, die dann da mit reinspielt. Theologie ist, es gibt nicht die Theologie an sich, sondern es sind halt immer andere Fachbereiche oder Methoden, deren wir uns bedienen. Mhm. Im Alten Testament sind die Altphilologien, im Neuen Testament auch, also in den exegetischen Fächern, wo es um die Auslegung der Bibel geht.
Okay, ja.
Da ist man quasi Sprachwissenschaftler. In der Kirchengeschichte ist man Historiker, in der systematischen Theologie ist man Philosoph ein Stück weit. Mhm. Also das sind die Methoden, deren man sich dann eben bedient. Und in der praktischen Theologie werden Soziologie, Psychologie und ich weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe. Also Religionswissenschaften sind natürlich auch ein Bereich, dann, wenn man in vergleichenden Dings geht. Also die Theologie als Methode gibt es nicht. Hm.
Wie ist das denn bei dir, bei dem Studiengang? Also ganz platt gefragt, was wird man danach?
Das liegt ganz an dir. Also du kannst, wenn du dein erstes theologisches Examen gemacht hast,
ist das auch ein Staatsexamen dann oder ist das dann wieder was
anderes? Nee, eben kein Staatsexamen, aber ein Äquivalent dazu, weil man macht die Prüfung dann in der Landeskirche. Also die nimmt die Prüfung ab, aber es ist dann natürlich staatlich anerkannt, weil du an der staatlichen Uni warst.
Okay.
Und es ist gleichbedeutend wie ein Diplom, also dein Diplom kriegst du dann mit ausgestellt. Mhm. Dann kannst du dich dafür entscheiden, dass du dein Vikariat beginnst und mit dem Ziel des zweiten theologischen Examens, das machst du dann in der Kirche, da wirst du eben viel mehr praktisch ausgebildet.
Okay.
Also da lernst du dann eigentlich das, was du wirklich brauchst als Pastor.
Also dann wirst du Pastor quasi.
Das dann wirst du Pastor oder Pastorin.
Oder Pastorin, ja.
Ja, und sonst ist es, liegt es, wie gesagt, an dir. Man könnte wie jeder Geisteswissenschaftler Journalist werden. Theologen gehen häufig auch in den Personalcoach-Bereich, weil man uns ja unterstellt, dass wir uns gut mit Menschen auskennen und gut zuhören können und Probleme lösen. Ja, ansonsten Unternehmensberatung. Leiter von irgendwelchen sozialen Einrichtungen.
Okay. Ist nicht Wolfgang Thierse auch Theologe?
Das kann sehr gut sein.
Also man kann auch Politiker werden.
Man kann Politiker werden. Unser Bundespräsident,
Stimmt.
Herr Gauck, ist ja auch Theologe.
Auch evangelischer?
Auch evangelischer.
Logischerweise.
Und unsere Bundeskanzlerin ist Pastorentochter.
Also ja, mal.
Die Welt steht einem offen, könnte man sagen. Okay. Mhm. Gibt es denn bei dir im Studiengang, also ganz wirklich sehr subjektiv und praktisch für dich, gibt es da auch, und vielleicht davor nochmal, du bist ja auch gläubig, oder?
Ich bin gläubig, ja.
Gibt es auch, wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, off-air, gibt es viele oder gibt es überhaupt Leute, die eben nicht gläubig sind und das Ganze aus so einem reinen Interessensgewinn oder aus einem reinen Wissensgewinn betreiben?
Die gibt es tatsächlich. Das sind dann,
werden die gemobbt?
Auf jeden Fall. Also,
nein, sorry, erzähl weiter.
Wir haben da so Maßnahmen.
Stell dir großartig vor.
Also man kann halt Atheist sein, man kann sonst was sein. Das ist eine staatliche Einrichtung und jeder darf das studieren. Ich behaupte aber mal, es ist nicht so interessant, wenn man nicht irgendeinen Bezug zum Glauben hat. Also, weil es eben doch dann auch anstrengend ist, drei alte Sprachen zu lernen und sich da durchzuboxen, das ist schon, also ohne irgendwie da einen Bezug zu haben, zu alttestamentlichen, neutestamentlichen, kirchengeschichtlichen Schriften, wird es sehr anstrengend. Und deswegen sind die meisten auch, also ich stecke natürlich nicht drin in den Menschen, aber ich habe den Eindruck, die sind alle in irgendeiner Weise gläubig.
Das ist nämlich eine spannende Frage, ob es quasi Menschen gibt, die nicht religiös sind oder nicht an Gott glauben, um es ganz praktisch zu sagen, Theologie studieren und dann während des Theologiestudiums quasi die sogenannte Erleuchtung erfahren. Das wäre dann so, dass dann so der Punkt kommt, wo man dann Christ wird. Gibt es sowas?
Oder vielleicht auch ganz banal. Vielleicht auch andersrum.
Also ich glaube,
das wäre meine nächste Frage gewesen.
Also ich glaube, der Weg andersrum ist eher häufiger, dass Menschen tatsächlich da auch vom Glauben abfallen, wie man so schön sagt, weil das natürlich, also das hat nicht mehr so viel mit Kinderglauben dann zu tun. Also man durchläuft da tatsächlich ein Studium, wo man die Religion auch in ihrem geschichtlichen Werdeprozess versteht. Also das ist in irgendwo auch dann alles sehr menschlich.
Entzaubert alles wahrscheinlich.
Das ist dann eine Frage der Persönlichkeit, ob man das mag an sich, diesen Gedankenansatz, dass alles irgendwie geworden ist auch.
Ja.
Und viele haben das halt nicht. Also die gehen ins Studium und denken, ja, hier beschäftige ich mich die ganze Zeit mit Gott und das ist alles einfach oder so. Und vertragen das einfach nicht. Also allein das Schriftverständnis. Häufig haben die Menschen ja gerade im evangelikalen Bereich dann die Meinung, dass die Bibel ist Wort Gottes und von Gott eingegeben. Und da darf man nicht dran rütteln quasi. Das, was in der Bibel steht, ist auch tatsächlich so passiert und ist im Literalsinn quasi so gültig.
Ja.
Wir betrachten das im historischen Kontext eben. Also wir gehen davon aus, dass es verschiedene Schichten gab, verschiedene Verfasserkreise. Und das hat sich nach und nach entwickelt. Vielleicht gab es mündliche Vorstufen und da wurden Fortschreibungen gemacht von Menschen. Also es ist sehr stark menschlich geprägt. Und auch vom altorientalischen Kontext geprägt.
Okay, also würdest du fast sagen, dass, also es rüttelt schon ein bisschen an dem Glaubensmuster und die wörtliche Auslegung der Bibel ist jetzt nicht euer Thema eigentlich, ne?
Die Auslegung der Bibel schon, aber nicht die wörtliche in dem Sinne, aber ja, es rüttelt daran, aber für mich ist es mehr so, der Glaube transformiert sich in einer Weise und ich erfahre das Studium eigentlich als ganz große Bereicherung, also weil Glaube auch irgendwo an Plausibilität für mich gewinnt. Also ich verstehe, wie etwas entstanden ist, das hört sich für mich logisch an und dann kann ich mich entscheiden, ob ich das mag oder ob ich das nicht mag.
Bist du denn schon vor dem Studium gläubig gewesen? Oder?
Ja, also ich bin im christlichen Elternhaus auch groß geworden.
Auch protestantisch?
Protestantisch, pietistische Prägung, würde ich sagen.
Heißt,
der Pietismus ist, glaube ich, im 18. Jahrhundert oder so entstanden und geht auch mehr darauf zurück, dass man subjektiv wieder glaubt. Also das Individuum steht dann mehr im Zentrum. Mhm. Die Bibel hat einen ganz großen Stellenwert und nicht mehr so sehr die Kirche als Institution als solches. Ja, also das ist so ein bisschen mein Background. Ich würde sagen, im freikirchlichen Bereich, fast auch wenn ich da noch in der Kirche war, aber das ist so ein freikirchlich leicht evangelikal geprägt. Also ich verstehe diese ganzen verrückten Amerikaner ganz gut eigentlich. Ja. Aber gehöre da einfach nicht mehr auch dazu, weil ich halt, mir ist einfach die Plausibilität sehr wichtig.
Okay.
Und, ja, das finde ich persönlich auch immer schwer, gerade wenn man sich eben, was sich den Bible Belt anschaut in den Staaten, wo halt tatsächlich viele sehr fundamentale Christen irgendwie am Drücker sitzen und wo es dann halt naturwissenschaftliche Museen gibt, wo dann halt irgendwelche prähistorischen Menschen auf Dinosauriern reiten und.
Ja, ja.
Und dann eben dann behauptet wird, okay, die Erde ist halt maximal 6000 Jahre alt und wo halt wirklich eine sehr wörtliche wo die Bibel sehr, sehr wörtlich genommen wird.
Ne? Ja, genau. Also es hängt genau damit zusammen eigentlich, dass man eben die Bibel wörtlich nehmen möchte und das ist Gottes Wort und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann gibt es auch keinen Glauben mehr eigentlich. Ja. Das ist entstanden, als die liberale Theologie aufkam, als man eben angefangen hat, das Ganze im historisch zu beleuchten. Ja. Also wie ist das Ganze entstanden? Das schürt natürlich Ängste irgendwo, ja. Wenn du damit groß wirst, dass das die Wahrheit ist eigentlich, die alles bestimmende Wahrheit. Und auf einmal jemand sagt, nee, die Texte, die hat man irgendwie aus mesopotamischen Texten übernommen und hier gab es Fortschreibungen, da waren viele Menschen dran, hier gibt es Widersprüche irgendwie. Mhm. Da wird natürlich das ganze Gottesbild in Frage gestellt, mhm. deine Existenz im Ende. Mhm. Und deswegen reagieren die auch so heftig darauf. Ja? Mhm. Und
ich fand's ganz spannend, ich habe vorhin schon darüber geredet, dass ich kurz eingetaucht bin in die Hardcore History Folge von über Luther und über die ganzen Späße, die damals so passiert sind. Und das war auch so ein Fakt, der mir gar nicht mehr so bewusst war, dass ja eigentlich eine der größten Revolutionen war, dass er ja die Bibel besetzt hat, mhm. und damit auch so dieses Werkzeug das Wort Gottes quasi so in die Hände der Leute gegeben hat und auch bewusst gesagt hat, so jeder ist frei, es selbst zu interpretieren, mhm. und dadurch eigentlich bewusst oder unbewusst eigentlich dann tatsächlich auch zum Großteil die Box der Pandora geöffnet hat. Mhm. Dann gab es ja wahrscheinlich auch damals schon Leute, die gesagt haben, wir machen das, weil du das gesagt hast, aber jetzt, wo wir es gelesen haben, du bist auch falsch. Also so die Eigeninterpretation, mhm. und dann halt diese Radikalität irgendwie dann auch entstanden ist. Ne?
Dan Carlin übrigens.
Dan Carlin, sorry.
Ja. Der Hardcore History Podcast von Dan Carlin.
Ja. Genau.
Ja, also in der Reformation ist man halt, die hatte einen ganz starken Einfluss vom Humanismus. Mhm. Man wollte die Bibel eben auch wieder verstehen. Also zurück zu den Anfängen eigentlich, mhm. gehen. Also was war das Urchristentum? Was, mhm. ist eigentlich die Bibel gewesen? Mhm. Also vorher auf Latein hat keiner verstanden. Es gab zwar schöne Bilder an den Kirchen, aber so der Mensch, dass er selber denkt irgendwie, mhm. sich eben die eigene Meinung bildet, auf sein eigenes Gewissen hört, selbstbestimmt ist, das war eben nicht der Fall. Und da hat man angefangen, eben wieder alte Quellen zu betrachten. Mhm. Also Erasmus von Rotterdam, der hat die erste textkritische Ausgabe eigentlich eines Neuen Testaments entwickelt.
Okay.
Also da sind dann verschiedene Quellen des Neuen Testaments zusammengefasst, ich glaube 4 Quellschriften hatte, okay. er. Wir sind mittlerweile, mhm. bei 5000 oder was, also okay. verschiedene Handschriften
berücksichtigt. Was waren das dann für Quellen? Also wo kamen die her ursprünglich? Das waren dann halt so Sachen aus dem Urchristentum noch, oder?
Naja, es gibt Handschriften, handschriftliche, mhm. Überlieferungen der Bibel. Und die hat man dann wieder berücksichtigt. Vorher war die lateinische Bibel, das ist die Vulgata, die wurde 400 vor nach Christus von Hieronymus. Ganz wichtig.
Wir schreiben Geschichte hier.
Genau. Von Hieronymus eben übersetzt. Die, mhm. basierte eben auch auf Handschriften und auf verschiedenen anderen lateinischen, mhm. Quellen. Und seitdem hat sich da nicht mehr viel getan. Also, mhm. auch der Tolkien, Entschuldigung, eine griechische Übersetzung, die älteste griechische Übersetzung. Und das hat man dann genommen eben. Mhm. Und ja.
Ja, vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen aufschlüsseln, weil das, was ich bisher gehört habe und gelesen habe und was natürlich auch bei weitem nicht stimmen muss und auch bei weitem nicht komplett ist, ist ja so, dass die Bibel durchaus mehrere Übersetzungen hinter sich hat. Ne? Also was war denn, mhm. quasi die Ursprungssprache? Was war ja letzten Endes so, dass halt über mehrere Schritte und über mehrere Jahrhunderte, mhm. wurde halt dieser Ursprungstext sozusagen immer erweitert und wieder übersetzt. Also, ja. war das dann Griechisch, Latein?
Also,
und dann ins Englische und dann ins Deutsche irgendwann von Martin
Luther. Also zuerst gab es ja das Alte Testament.
Als genau, das war ja quasi fix im Endeffekt, oder?
Zu Zeiten des Christentums war es fix, ja.
Das Alte Testament ist ja auch die Basis fürs Judentum zum Großteil.
Ganz, ne? genau. Also, mhm. deswegen, der Begriff Altes Testament ist eigentlich auch strittig. Also man redet heute vielleicht mehr vom Tanach, so wie man es im Judentum sagt, weil genau. alt suggeriert ja, dass es irgendwie
eine alte Version ist.
Alte
quasi.
Version, nichts mehr bedeutet. Also es geht eigentlich, es meint eigentlich altehrwürdig. So.
Okay.
Deswegen, ich sage auch immer noch Altes Testament, weil es ist so drin. Und Genau, also das Alte Testament ist auf Hebräisch verfasst. Mhm. Es gibt einige aramäische Bereiche. Und was war die Frage überhaupt?
Ach so, ja, was quasi die Übersetzung für Schritte durchlaufen haben. Kann man das irgendwie so ein bisschen stringent verfolgen?
Genau. Also das kann man schon verfolgen. Also die ursprünglichen Handschriften waren halt Hebräisch oder Aramäisch.
Zu welcher Zeit jetzt ungefähr?
Die ältesten Handschriften, also unsere Handschriften, die wir haben, die sind natürlich jünger, ne? Also, aber auf die Zeit, auf die wir die Entstehung der Handschriften quasi datieren, die sind. Das wäre dann so 1000 vor Christus, mehr 800 vor Christus, und der Großteil ist eigentlich dann im 6. Jahrhundert entstanden eigentlich. Also da hat sich ganz viel getan, weil das Volk Israel dann eben ins Exil gewandert ist, ins babylonische Exil, und eben die Identitätsmarker neu bestimmen musste. Die Identitätsmarker davor sind weggefallen, also das waren Tempel, König und Land.
Okay.
Und die sind weggefallen, das musste man neu bestimmen. Und da kam man eben darauf, dass das Schrifttum quasi, also die Schriften, die Überlieferungen sind die eigentliche, sind eigentlich die Identitätsmarker. Mhm. Und da hat man Schriften gesammelt, fortgeschrieben, und da gab es also große, da hat sich ganz viel Religion entwickelt. Da ist eigentlich auch erst im babylonischen Exil der Monotheismus entstanden. Hm. Aber jetzt muss ich zurückkommen auf die Frage. Ja. Entschuldigung. Da gab es dann eben hebräische hebräische Handschriften, die wurden dann im dritten bis 1. Jahrhundert ins Griechische übersetzt. Das ist dann die Septuaginta in Alexandrien, in der jüdischen Diaspora-Gemeinde dort. Und das ist auch ein sehr wichtiger Textzeuge. Diese Septuaginta wurde dann später eben von Hieronymus im 4. Jahrhundert ins Lateinische übersetzt. Mhm. Der hatte natürlich noch andere Textzeuge. Ja. Er hatte auch die hebräischen und die lateinischen.
Also er hat quasi nochmal alles zusammengefasst sozusagen. Und
ja, ein Stück weit, aber man ist sich gar nicht mal so sicher, ob er wirklich Hebräisch konnte. Das ist eine andere Geschichte. Okay. Genau, und dann die neutestamentlichen Schriften ist ja dann nochmal was anderes. Die sind ja erst nach Jesus eigentlich entstanden. Ja. Das heißt dann nach 0 vor Christus, zwischen 50 nach Christus, also auch schon, also 30 nach Christus ist Jesus gestorben, oder 33 nach Christus. Und erst einige Jahre danach sind dann die Briefe entstanden. Mhm. Und die Evangelien sind noch mal älter.
Ja.
Die kommen dann also aus 80 nach Christus.
Also nicht älter, sondern später quasi.
Später,
genau. Also ganz kurz nochmal.
Und das war auf Griechisch.
Nur ganz kurz nochmal für mein, habe ich das richtig verstanden? Weil du sagst 600, dass quasi das Alte Testament ist erst fix geworden, nachdem Jesus schon abgehakt war, um es mal so ganz ehrlich zu sagen. Oder war das jetzt schon vorher? Also
das
zur Zeit von Jesus war da das sogenannte Alte Testament, als diese Geschichten, Schriften, war das da schon in irgendeiner Weise fix von irgendeiner Instanz im besten Fall schon irgendwie
abgehakt? Das ist ein wichtiger Punkt. Also man kann es nicht ganz genau sagen, aber man muss davon ausgehen, dass es nicht das eine Alte Testament gab. Dann wir reden über einen Zeitraum von 100 vor Christus oder so, da gab es eine Kanonvielfalt. Also auch gerade in Alexandria mit der Septuaginta, da wurden auch noch spezifisch griechische Schriften, jüdische Handschriften hinzugefügt, die eben dann im hebräischen Konsonantentext nicht enthalten sind. Also wir haben frühjüdische Schriften, die nur griechisch sind.
Okay.
Und das ist jetzt eben dann schwer zu sagen, es kommt immer darauf an, welchen Text meint man. Also der hebräische Konsonantentext war, ich glaube, im 2. Jahrhundert nach Christus fix. Mhm. Die Septuaginta im 1. Jahrhundert vor Christus. Mhm. Und da wurden dann auch keine Änderungen mehr gemacht,
so
in der Weise. Aber
Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr verzetteln mit den ganzen Zahlen, weil ich habe nämlich schon leichte Probleme mitzukommen irgendwie.
Ich hoffe, ich habe ja auch nicht zu viel Falsches gesagt. Nee.
Als ob das jemand überprüfen könnte.
Ja. Wer das überprüft, hat auf jeden Fall ein Sternchen verdient. Also wer jetzt irgendwie in die Kommentare reinschreibt, nein, das war auf jeden Fall 250 vorgestern, also, dann gehe ich auf jeden Fall mit Quellen und so, dann habe ich auf jeden Fall meinen neuen Lieblingshörer gefunden. Ja.
Also kann man das vielleicht so ein bisschen so zusammenfassen, dass es auf jeden Fall auch zu Zeiten von Christus, also es gab halt diesen christlichen Glauben irgendwo, aber auch den jüdischen Glauben, es war halt einfach eine Vielfalt von verschiedenen Quellen sozusagen, die sich alle irgendwie auf was berufen haben, was davor ist, aber es gab halt keinen einheitlichen.
Ja, also es gab schon, also es sind jetzt keine Riesenunterschiede, ja, also das sind keine großen inhaltlichen Spannungen oder so, aber es gibt halt nicht den einen Urtext, das ist wichtig, weil es gibt halt auch Christen, die sagen, es gibt den einen Urtext und an dem sind wir interessiert, aber es gibt halt nicht den einen Urtext. Ja. Es gibt, das ist viel Midrasch, sagt man, also Fortschreibung und Auslegung immer mit Inbegriffen und das ging halt dann noch wahrscheinlich bis in die Zeit Jesu hinein auch.
Okay, und jetzt mal so ganz banal gefragt, die Bibel, die ich jetzt irgendwie in der Buchhandlung von nebenan irgendwie mir erstehen kann. Wann sind denn diese Schriften zusammengeführt worden? Also wann hat man dann beschlossen, so, das ist jetzt die Bibel, Punkt. Also jetzt mal so ganz krass gesagt.
Also das Neue Testament, die Kanonisierung, die hat natürlich noch ein bisschen länger gedauert auch. Also die war fest, jetzt muss ich wieder eine Zahl nennen. Kann ich jetzt auch gerade gar nicht. das ist noch eine komplizierte Geschichte, wie die entstanden ist. Also muss man die christliche Situation eigentlich mal beleuchten, in denen die biblischen Briefe, die wurden halt untereinander ausgetauscht und die Schriften, die Gemeinden standen in regen Kontakt und
es gab ja keine Überinstanz, wie das in der katholischen Kirche ist, sondern es gab schon viele Gemeinden, die halt irgendwie Kommunikation hatten. Ne?
Ja genau, und das war auch eben nicht hierarchisch erstmal am Anfang, also im ersten Jahrhundert noch, das waren dann häufig einfach charismatische Gemeinden, also die Geistgabe Gottes hatten. Und das Prinzip, das sie zusammengehalten hat, war eigentlich die Liebe Gottes. Ja? Also da war jetzt, da gab es vielleicht kaum Vorsteher, es gab sicherlich Prediger und jeder hatte halt seine Geistgabe und hat sich mit seiner Gabe irgendwie eingebracht in diese Gemeinde. Und das hat aber auch eben, als sich das Christentum ausgebreitet hat, als es größer wurde, sind eben auch viele Strömungen noch dazugekommen. Also die Gnosis ist so eine Strömung, Markionismus, Montanismus. Das sind halt, können wir vielleicht noch später
drüber sprechen. Noch nie gehört, aber ja.
das sind halt andere Strömungen, die ganz andere Ansichten nochmal hatten. Die haben so, die Gnosis zum Beispiel mehr parasitär reingegangen. Also es war halt eine Strömung, die wollte die Erkenntnis quasi ist eigentlich so eine bisschen platonisch angehauchte philosophische Denkrichtung, die Erkenntnis der Menschen irgendwie fördern wollte und meinte halt, sie bringt das Christentum zur wahren Bedeutung. Markinismus, Montanismus nochmal ganz anders, aber das sind halt diese Strömungen haben, die natürlich die Kirche oder die Christen damals irgendwie hinterfragt, auch ein Stück weit. Das war im zweiten Jahrhundert, drittes Jahrhundert. Und da ist dann natürlich die Frage aufgekommen, was ist jetzt wahre Kirche? Worauf können wir uns wirklich berufen? Und da hat man dann eben angefangen, Schriften. Man hat nicht angefangen, man hatte immer schon einen Schriftkanon und hat danach gefragt, was sind jetzt die wahren Schriften? Und es gab das Prinzip der Apostolizität. Was kann sich auf einen Apostel berufen quasi? Okay. Was hat ein Apostel geschrieben? Apostel sind die Jünger Jesu und Paulus.
Die wirklich vor Ort waren, um es mal so ganz klassisch zu sagen.
Genau. Die live dabei waren.
Also was lässt sich darauf zurückführen? Oder was entspricht dem apostolischen Bekenntnis, also dem Bekenntnis zu Jesus eigentlich? Was entspricht eigentlich der Lehre der Apostel auch? Mhm. So, also, mhm. Und dann erst kann eine Schrift auch als Wort Gottes angenommen werden.
Okay.
So, und deswegen haben wir eben auch viele Schriften, die es nebenher gab, die sind alle nicht, sogenannte apokryphe Schriften, die sind dann alle nicht in den Kanon gekommen im Endeffekt. Mhm. So, und ich suche die ganze Zeit nach der Zahl, wann das jetzt war. Also ich denke, im dritten Jahrhundert nach Christus war das relativ fix. Also es gab natürlich an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Buchzusammenstellung, also wenn man so möchte, wenn du eine Schallplattensammlung hast, deine 10 liebsten Schallplatten, ja. die haben sich unterschieden dann von Ort zu Ort, aber so drittes, viertes Jahrhundert war dann das Neue Testament auch fix. Mhm. So, das war jetzt der erste Teil der Antwort.
Ja, ja, ist klar.
Darf ich weiterreden?
Ja, klar, du musst reden.
Luther hat das noch, also diesen Kanon, also die katholische Kirche hat einen anderen Kanon, jetzt nochmal eine andere Bibel,
okay,
als die Protestanten.
Okay.
Weil der Luther hat im Alten Testament die sogenannten apokryphen Schriften des Alten Testaments herausgenommen, hieß, also bei den Katholiken heißen die deuterokanonische Schriften, aber das ist auch nicht so wichtig. Also das sind eben die Schriften, die auf Griechisch waren.
Okay.
Also eben die griechischen Handschriften, ich hatte es ja gerade schon gesagt, die dann in frühjüdischer Zeit entstanden sind, als Palästina schon hellenistisch geprägt war, also griechisch geprägt, dass Griechenland die Vorherrschaft in Palästina hatte. Und die hat er dann wieder rausgeworfen, weil er meinte, eben der Urtext, Luther ist noch davon ausgegangen, es gibt diesen Urtext, das göttliche Wort quasi, dass der auf Hebräisch geschrieben sein muss. Eigentlich, eigentlich ein Denkfehler, aber das mag man ihm verzeihen, das ist ja schon eine Weile her. Die hat er dann auf jeden Fall rausgenommen. So. Und deswegen haben die Katholiken ganz selbstverständlich noch einige Bücher mehr in ihrem Kanon. Luther hat sie auch als nützlich und gut zu lesen beschrieben, aber eben nicht mit diesem göttlichen Kern quasi.
Verstehe. Und um das vielleicht irgendwie ein bisschen aufzuspalten, nochmal so ein bisschen, weil wir jetzt so ein paar Begriffe durcheinander geworfen haben. Also das Neue Testament, ich weiß es nicht auswendig, ich habe mir das aufgeschrieben aus der glorreichen Wikipedia, ja, der Heiligen Schrift des 21. Jahrhunderts. Ja. Alles, was da steht, muss wahr sein.
So wie in der Bibel.
Ja, genau. Es ist im Endeffekt den Vergleich zwischen Wikipedia und Bibel, der ist vielleicht teilweise passend, aber
wollen wir uns nicht zu weit auf die Fenster legen wollen. Ja.
Ich habe es mir aufgeschrieben, es gab die Evangelien, es gibt dann einmal die Briefe. Dann hier habe ich aufgeschrieben Apostelgeschichte, Lukas und dann die Offenbarung. Das sind so die vier Main Parts, ja. Genau. Und Evangelien sind quasi.
Das sind Schriften, die das Leben Jesu beschreiben eigentlich.
Okay.
Und auch dann schon seine Wiederkunft. Nicht seine Wiederkunft, muss ich aufpassen, also seine Auferstehung
beschreiben. Okay, das ist quasi so die Geschichten und die, was jetzt mal so der alltägliche Christ oder der Mensch, der in der alltäglichen christlichen Welt lebt, irgendwie so mitbekommt. Also es gibt irgendwie so Weihnachten, Geburt Jesu, irgendwie es gibt das Osterfest, irgendwie Kreuzigung, es gibt irgendwie noch so ein paar andere. Also die Lebensgeschichte im Endeffekt.
Ja, genau.
Und weil es ein bisschen evangelisch und so, das komme ich auch immer durcheinander.
Evangelion ist ja die frohe Botschaft quasi.
Ah, okay.
Also die gute ist gut.
Das ist so die Lagerfeuergeschichte, die man erzählt hat, um die Leute so ein bisschen zu bannen, um es mal so ganz dreist zu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist interessant. Also man geht auch davon aus, dass es, also wie gesagt, die Evangelien sind weit später entstanden, als das Leben Jesu war. Die Briefe waren vorher da, auch wenn sie chronologisch gesehen natürlich nach dem Leben.
Richtig, ja, ja.
So, aber das ist ein interessantes Stilmittel des Christentums. Mhm. Wir packen das Ganze in eine Geschichte.
Total.
Mhm. Weil das ist spannend einfach. Ja, das packt die Leute, das nimmt die mit.
Aber das impliziert ja auch, dass da relativ viel Symbolgehalt drin ist, oder? Weil ich meine, natürlich wird das ja, könnte ich mir zumindest vorstellen, ein Stück weit Fiktion sein. Vielleicht auch, um bestimmte Regeln oder bestimmte Weisheiten irgendwie da drin zu verpacken.
Die Moral der Geschichte.
Sozusagen. Und Jesus eben so ein bisschen auch als Posterboy zu nehmen, weitestgehend gesagt.
Ja, also Jesus wurde sicherlich im Laufe der Überlieferung irgendwie auch überformt und hat eine Veränderung durchgemacht. Also man hat in der Forschung versucht, den historischen Jesus zu konstruieren. Hm. Was ist denn jetzt wirklich passiert? Da ist man gnadenlos gescheitert, weil man kann das irgendwie nicht auftrennen. Was ist jetzt, also verschiedene Leute sind da zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Hm. Und das heißt einfach, es ist unmöglich. Also natürlich ist das irgendwie, es ist eben eine Geschichte. Aber es soll eben irgendwie die Wahrheit von Jesus rüberbringen. Und ich finde es sehr schön, dass es 4 Evangelien gibt. Da gibt es immer nochmal dann theologische Unterschiede eben auch.
Sind es denn 4 Versionen von der Geschichte? Ich bin ja auch selbst nicht so drin in der Theologie. Oder sind das quasi Part 1, 2, 3 und 4?
Nee, also das sind verschiedene Versionen tatsächlich. Ah, okay. Also die haben Übereinstimmung, die haben deswegen wahrscheinlich auch auf gleiche Quellen zurückgegriffen. Mhm.
Also jeder Autor bringt so ein bisschen seinen Schwerpunkt mit rein.
Genau. Das ist dann so ein bisschen auch das, was wir in der letzten Episode hatten, wo ich habe schon wieder vergessen, wer es war, dass jetzt irgendwie vor gar nicht so langer Zeit ein Evangelium gefunden wurde, was jetzt aktuell in der Türkei liegt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
Ich weiß jetzt nicht welches, aber es gibt ja 1000
Evangelien. Ja, genau. Also, wo dann auch so im Endeffekt auch wieder die Geschichte Jesus beschrieben wird, aber halt dann so Key-Elemente ganz anders sind. Also in der Geschichte war das so, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, sondern Judas am Kreuz gestorben ist. Und also das sind ja dann schon so essentielle Änderungen, die dann irgendwie da waren. Verstehe, okay.
Genau, also das ist genau das Ding. Also es gibt viele Schriften, aber nicht alle Schriften schaffen es in Kanon, weil die hatten einfach nicht die Bedeutung im Urchristentum oder im frühen Christentum wie andere.
Und es ist eigentlich ganz spannend, dass man dass bei all dem, also strenge Atheist, der irgendwie sich gern über Religion, muss aber eine Schanze fürs Christentum und für Religion schlagen, immer hier, hier darüber immer lustig macht oder sich das irgendwie schlecht redet. Eigentlich ja auch ein spannender Ansatz zu sagen, es sind 4 Geschichten, die eigentlich dasselbe erzählen. Also um auch so ein bisschen, weil jeder, der das mit einem klaren Gedanken liest, würde ja dann wahrscheinlich verstehen, okay, alles klar, es ist nicht alles genau so gewesen, sondern es gibt Interpretationen von dieser Geschichte und es ist ja quasi in dem einen Buch sogar schon dargelegt. Ja,
also mir würden sicherlich auch viele Gläubige widersprechen. Also es gibt ja gerade dann bei Leuten, die dann eben eine sehr wörtliche Interpretation der Bibel bevorzugen, dann auch den Ansatz, hier ist irgendwie alles harmonisch und was weiß ich. Aber man muss eben wirklich auch genau hingucken, dann zu sehen, Moment, da ist eine kleine Variation, hier gibt es einen anderen theologischen Schwerpunkt oder er berichtet von dem, er berichtet davon nicht oder er berichtet das anders.
Und jetzt hatten wir die Evangelien, jetzt ganz kurz noch die Briefe, das waren jetzt, wer hat die Briefe der Apostel, ist es glaube ich so der Begriff? Also
die meisten Briefe sind von Paulus.
Okay.
War
das nicht der erste Papst? Nee.
Das war Petrus,
also,
oder?
Petrus, also die aber katholische Kirche, die beruft
war das
sich
auf. War das nicht Steve?
Paulus und Saulus. Das ist eine
Vom
Saulus zum Paulus.
Ist das der Paulus?
Der Paulus.
Der Saulus Paulus.
Der Saulus Paulus, also das ist, also Saulus war vorher ein Verfolger der Christen.
Okay.
Und hatte dann ein Bekehrungs- oder ein, wie sagt man ja, ein Bekehrungserlebnis.
Happening.
Er hat gerade Christen verfolgt oder so und ist da vom Pferd gefallen und hat Jesus gesehen, wie er zu ihm gesprochen hat.
Und dachte sich, Jesus, guter Typ.
Auch schon so eine schöne Meta-Gedanken, ne? Also das Christentum mit seinem missionarischen Anspruch so, es gibt die Möglichkeit, dass du uns doof findest und dann kommt der Punkt, wo du auf einmal unser größter Vertreter wirst und uns irgendwie, und das erlebst. Das ist ja eigentlich auch eine spannende Sache.
Also man weiß halt nicht jetzt, wie, inwiefern das diese Geschichte von seiner Bekehrung stimmt, aber es ist wahrscheinlich, also historisch wahrscheinlich, dass er tatsächlich Christen verfolgt hat und dann eben zum Verfechter, zum größten Verfechter eigentlich des Christentums wurde, den es gibt. Also auch die prägendste Figur eigentlich des Christentums. Andere Briefe sind dann von Petrus, Jakobus, also es gibt viele Schriften, nicht alle Schriften, die dann auch Paulus oder irgendwem zugeschrieben sind, sind nicht wirklich von ihm, sondern sogenannte pseudepigraphische Schriften.
Okay.
Das kann man daran festmachen, dass dann doch, also wenn man die das Vokabular vergleicht, dass es sich komplett unterscheidet irgendwie. Und,
also waren das dann womöglich Gelehrte, die sich dachten, ich habe auch was dazu zu sagen, aber meine Meinung zählt vielleicht in dem Kontext nicht ganz so viel und deswegen veröffentliche ich das unter dem Namen halt.
Genau,
Petrus,
also
Paulus,
das war damals auch komplett gängig, also es war kein Vergehen deswegen.
Ja.
Die waren dann halt keine Apostel dann in dem Sinne, aber sie stehen dann quasi in der Lehre von dem einen oder sie berufen sich eben auf die Lehre des Paulus, dass sie aus dieser Schule kommen. Also, genau, und das sind im Endeffekt die Briefe, die sehr stark dann Probleme innerhalb von bestimmten Gemeinden ansprechen, bestimmte Theologien, Auslegungen des Christusgeschehens eigentlich sind. Also was bedeutet jetzt eigentlich, dass Christus gestorben ist oder dass er auferstanden ist?
Aber es ist halt auch eine spannende Sache, wegen Interpretation, also es sind Leute gewesen, die in seinem Namen geschrieben haben und wie auch so in der heutigen Zeit irgendwie jeder Text, den ich schreibe, ist wahrscheinlich irgendwie eindeutig zu mir zuordnenbar und
auf jeden Fall die NSA weiß es.
Die NSA weiß es auf jeden Fall. Und zu der damaligen Zeit, wo es ja, also das war ja noch weit vor Buchdruck und so Zeugs, wo es diese Vervielfältigung gar nicht gab, wo du darauf abhängig warst, dass wenn du wissen wolltest, was der Paulus gedacht hat oder was der Petrus gedacht hat oder was irgendein Apostel oder irgendein gedacht hat, warst du irgendwann, wenn die dann nicht mehr gelebt haben, warst du davon abhängig, dir anzuhören, was die Leute gesagt haben, die von ihnen quasi gelehrt wurden. Ja? Also das ist ja im Endeffekt die Vervielfältigung, also der Gedanke wurde so weitergegeben über Lehre. Von daher gesehen, ja. Und Briefe, ganz banal, das deutsche Wort Brief, also hat er die tatsächlich oder haben die tatsächlich, sind die irgendwo hingeschickt worden oder ist es einfach ein fancy Begriff für, hat es aufgeschrieben?
Nee, das ist tatsächlich so gewesen.
Gute Frage.
Ja, weil an wen hat man die denn geschickt? So, hat er die an alle geschickt oder an ein paar? Oder?
Ja, also Paulus.
Die Leserbriefe des Paulus.
Also Paulus hat ja Gemeinden gegründet auch.
Okay.
Also er hat ja 3 Missionsreisen gemacht, den kompletten Mittelmeerraum eigentlich bereist, wollte wahrscheinlich noch bis nach Spanien, wurde dann aber wahrscheinlich gekreuzigt, man weiß es nicht so richtig,
okay.
ist bis Rom gekommen, nimmt man auf jeden Fall an. Und
waren das noch so die Zeiten, wann war das jetzt,
um das ein bisschen
historisch einzuordnen?
Muss ich
auch Pi mal Daumen.
Also es muss irgendwann vielleicht 35 nach, na, ist
das, okay. Also war noch die Zeit der Christenverfolgung auch im Römischen Reich dann, oder?
Noch nicht, doch auch.
Also war das Christentum
noch nicht die großen Christenverfolgungen.
Okay.
Aber so das Römische. Die kommen dann erst später, als dann die Christen auch ein bisschen bekannter waren. Aber schon so im ersten Jahrhundert ging es schon los auf jeden
Fall. Also wo sich das Römische Reich gedacht hat, wir haben da eine Gruppierung, die könnte unserer momentanen Macht gefährlich werden und das finden wir nicht ganz so gut. Und
die und Macht war es eigentlich nicht mal. Also
unserer Vormachtstellung, wie auch immer.
Genau, also es war auf jeden Fall nicht die Religion, das Christentum an sich, was die meisten Christenverfolgungen hervorgerufen hat, sondern das Römische Reich war ja ein polytheistischer,
polytheistischer
Glaube, genau. Quasi, ja. Und das gehörte auch so zum Reich dazu. Das hat die Salus Publica sichergestellt, also das Wohl des Reiches. Und die Christen wollten sich natürlich nicht zu anderen Göttern bekehren. Das ist Christentum ist eine universalistische Religion. Es gibt nur den einen Gott und nur dem darfst du auch opfern.
Regel Nummer 1.
Nee, wir opfern ja gar nicht
mal. Nicht. Also, Regel Nummer 1 war das ja, ne?
Also Gebot Nummer 1.
Gebot Nummer 1, genau.
Ja. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben.
Nee, keine anderen, ja, genau. Alter.
Okay. Genau, und deswegen waren die Christen eigentlich eine Gefährdung des
Status quo.
Reichswohls. So, ja. Wohls, ja. Und ja, das war, das hat uns jetzt aber von der eigentlichen Frage wieder weggeführt.
Genau, ob das Briefe waren.
Ja. Also es waren eben, also die Gemeinden standen untereinander in Kontakt. Mhm. Paulus natürlich auch ganz stark mit seinen Gemeinden, die er hochgezüchtet hat, mehr oder weniger. Und da hat man dann Briefe verschickt. Die wurden dann häufig Kaufleuten mitgegeben auf den Weg oder sonstigen Boten. Mhm. Und da gab es tatsächlich regen Verkehr. Anders wäre diese Kanonisierung von Bibel, dass man irgendwie eine Übereinstimmung findet auch von Texten.
Nicht möglich gewesen.
Gar nicht möglich gewesen. Also man stand da schon in Kontakt.
Mhm. Ja. Mhm. Okay. Und jetzt die, um das noch zum Abschluss zu bringen, die zwei anderen Parts, also was ist die Apostelgeschichte?
Die Apostelgeschichte ist vom selben Verfasser wie das Lukas-Evangelium.
Okay.
Das nennt man dann auch das lukanische Geschichtswerk. Also es beginnt mit Jesus oder schon vor Jesus eigentlich, mit den drei Männern aus dem Morgenland geht dann halt, beschreibt dann eben auch die paulinische Missionsreisen, aber auch wie die Jünger dann zusammensaßen, als Jesus gestorben war, wie sie verzweifelt waren, wie er dann plötzlich wieder da ist. Mhm. Also es ist eigentlich nochmal die Fortsetzung der Evangelien eigentlich. Mhm. Und deswegen steht sie auch im neutestamentlichen Kanon direkt hinter dem Johannesevangelium dann. Okay. Aber das ist eine andere Geschichte.
Genau. Ist es von Johannes von Ephesus? Ist nicht, also ich kenne mich da nicht so krass aus. Ich weiß nur, weil wir es vorhin davon hatten, dass ich bin ja katholisch getauft.
Ja.
Ja? Und in meiner gesamten katholischen Karriere, die ich hinter mir habe, war natürlich immer das erste Gedanke, Johannes der Täufer. Also meine Oma hat mich, glaube ich, immer zum Namenstag von Johannes der Täufer gratuliert. Wo ich ja dann immer sagen musste, irgendwann habe ich es noch nicht mehr gemacht, weil dann habe ich die Kohle trotzdem bekommen.
Das ist doch der christliche Gedanke.
Dass ich nicht vom Teufel bin, sondern, aber ich weiß auch, dass mein Vater, der tatsächlich überhaupt nicht christlich war, trotzdem irgendwie darauf bestanden hat, dass ich nicht Johannes der Täufer bin, sondern Johannes von Ephesus, was ein Jünger von Jesus war, richtig?
Also es gibt verschiedene Johannisse.
Okay, okay.
Ob das jetzt immer derselbe ist, da bin ich jetzt auch überfragt. Also ich bezweifle auch mal, dass es jetzt forschungsgeschichtlich wirklich geklärt ist, welcher Johannes das ist. Das sind meist nur Vermutungen dann.
Okay, okay.
Aber das kann
gut sein. Kann gut sein. Weil Johannes Täufer hat ja nichts mit Aposteln zu tun gehabt. Johannes Täufer war später ein Heiliger, glaube ich.
Nee, nee. War der nicht vor Jesus?
Der war vorher, genau. Das
ist
wird als der wiederkommende Elia gedeutet. Also im Alten Testament wird ja die Wiederkunft des Elia prophezeit. Ich glaube, die Juden warten, also die meisten Juden warten auch heute noch darauf, dass Elia wiederkommt, aber die Christen haben halt gesagt, Johannes der Täufer ist der wiedergekommene Elia, der eben den Messias, also Jesus, Messias heißt der Gesalbte, also es kommt aus der Königsideologie des Alten Testaments, wurde aber auf einen endzeitlichen Herrscher eigentlich dann gedeutet, auch schon im Alten Testament. Und die Christen haben halt gesagt, ja, Jesus ist der Messias und Johannes der Täufer hat ihn schon angekündigt. Und also da gibt es auch dann Theorien, dass sie vielleicht nebenher irgendwie zwei verschiedene Täufer waren oder zwei verschiedene Personen.
Okay.
Aber das ist dann halt auch alles mehr hypothetisch so dann. Aber in der Bibel an sich kündigt Johannes der Täufer Jesus an und tauft ja auch Jesus dann im Endeffekt. Kommt dann öffnet sich der Himmel und der Geist Gottes kommt in Form einer Taube auf Jesus hinab und Gott spricht, dies ist mein Sohn. Und weiter weiß ich jetzt auch nicht.
Das musst du nicht sagen. Hättest du einfach einen Punkt gemacht, hätte das auch jeder geglaubt.
Genau, auf jeden Fall. Ja. Okay, und der letzte Part ist die Offenbarung, was dann so ein bisschen das Apokalypse-Zeug ist, richtig?
Genau, auch wieder die Offenbarung des Johannes.
Okay. Irgendeiner von denen halt, ja.
Genau, also es ist eine Apokalypse, beschreibt eben die Endzeit, weil Jesus sollte ja wiederkommen eigentlich. Auch Paulus hat geglaubt, Jesus kommt ganz schnell wieder. Mhm. Die Parousie nennt man das, die Parousie-Naherwartung, blieb aber aus. Ist bis heute nicht wiedergekommen. Luther hat auch geglaubt, Jesus kommt gleich wieder. Ist auch ein Stück weit gehört es zum christlichen Glauben, an die Wiederkunft des Jesus zu glauben.
Auf jeden Fall.
Und auch, dass es bald kommt und dass man nicht weiß, wann es ist. Mhm. Die Offenbarung beschreibt eben dann die Endzeit. Also was passiert jetzt in den letzten Tagen? Und das ist ein sehr rätselhafter Sprache, mit Zahlen, Symbolen, also das ist dann ein Widder, der 12 Hörner hat oder 7 und dann wächst ihm noch eins oder die 7 Reiter oder was weiß ich, also was man nicht unmittelbar versteht, aber wahrscheinlich im damaligen Kontext verstanden wurde, also man kann probieren, diese Symbole und Zahlen, diese apokalyptische Sprache, zu deuten.
Erlaub mir nochmal ganz krass nach vorne zu springen. Diese Apokalypse und die Offenbarung, nehmen wir so Offenbarung, hat jetzt gefühlt für mich, spielt es nicht so eine große Rolle in dem modernen Christentum, was jetzt irgendwie jeder von uns erfährt, wie also ist halt Teil des Neuen Testaments, aber irgendwie, also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt in den Gottesdiensten, den Paaren, die ich besucht habe, das irgendwie eine größere Rolle gespielt hat.
Ja. Das stimmt. Ich glaube, weil alles
negativ
sehr,
ist, ne?
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die wurde tatsächlich geschrieben, um Gemeinden, die Bedrängung erfahren, Verfolgung erfahren, um denen auch Trost zu spenden.
Okay.
Und zu sagen, es dauert nicht mehr lang und Gott ist auf eurer Seite.
So okay.
Ihr werdet gerettet und dann wird alles wieder gut.
Ja. Also aus einem sehr praktischen Nutzen einfach, die Massen zu, also nicht zu besänftigen, aber Gläubigen, um Trost zu spenden.
Ja, Trost zu spenden, genau. Also und vielleicht liegt es daran, dass das jetzt nicht so eine große Bedeutung hat, dass wir einfach zur Zeit in Europa hier auf jeden Fall sehr schöne multikulturelle, multireligiöse Strukturen haben, wo wir einfach das gar nicht brauchen.
Okay. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass vielleicht irgendwo in Westafrika oder in Ostafrika oder wo auch immer, wo halt auch so das Christentum relativ groß ist und eine große Rolle spielt, wo in China.
China ist ganz groß. Also man.
Das gibt auch eine relativ krasse, also relativ große Minderheit auch, ne? In China und Südkorea. Mhm. Eine christliche, die halt dann, ich habe natürlich den Namen jetzt nicht parat, aber die eben auch viel, also durchaus schon den christlichen Glauben zelebriert, wo das aber auch noch so ein bisschen einhergeht mit bestimmter Numerologie und so weiter. Also wo halt so viele, wo du halt genau siehst, wie quasi der christliche Glaube sich in den letzten Jahrhunderten auch ein Stück weit mit dem vorherrschenden Glauben vor Ort vermischt hat.
Also so.
Und wo halt auch die Kirchen super bunt sind. Habe ich nur gesehen.
Okay. Ja. Wie das da jetzt genau aussieht, das weiß ich auch nicht. Ich weiß, in China, die haben eine tatsächlich unglaublich stark wachsendes Christentum. Einige meinen sogar, das wird jetzt irgendwann Staatsreligion in China. Also äquivalent, als dann irgendwie mit der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert dann das Christentum auf einmal römische Staatsreligion wurde. Das wäre natürlich nicht gut für den christlichen Glauben an sich, weil da wird es dann auch wieder so eine Überformung geben und das wird dann auch wahrscheinlich wieder instrumentalisiert werden. Das ist jetzt eine Vermischung von lokalen Bräuchen und dem Christentum gibt es. Ich glaube, das ist immer so. Also schau dir, warum feiern wir Weihnachten unterm
Tannenbaum? Das ist tatsächlich ein verdammt guter Punkt, den ich auch ansprechen wollte.
Ja, das ist aber, as always, ist so mein Stammtischenwissen, aber so die Anpassungsfähigkeit irgendwie des Christentums und das Herunterbrechen des Christentums auf irgendwie vielleicht 5 oder 10 Thesen hat ja auch quasi die missionarische Leistung des Christentums auch befähigt. Also dadurch, dass du quasi nicht so streng unterwegs warst mit der, also lustigerweise, ne? Also wir haben so die Radikalen, die jetzt irgendwie die Bibel als wörtlich nehmen. Und dann hast du aber auch eigentlich im Christentum die Fähigkeit, Lokalität und irgendwie aktuelles Geschehen irgendwie mit reinzuflechten. Und solange du dich theoretisch nur auf diese, was weiß ich, Nächstenliebe und es gibt nur einen Gott und Wiederauferstehung und das ewige Leben, dass man das quasi eigentlich dann wieder überall draufsetzen kann, wo vielleicht andere Religionen eher Schwierigkeiten haben, weil sie da vielleicht eher wortwörtlicher unterwegs sind.
Ja, also ich glaube gar nicht mal, ich würde fast behaupten, die Christen in China, die nehmen das auch wortwörtlich tatsächlich, aber reflektieren da gar nicht so drüber. Okay. Also es, ich glaube, das ist einfach, oder sagen wir mal so, die Leute, die dann da missionieren irgendwie, die das verbreiten, nehmen das einfach so als an quasi. Also das, ich glaube, es wird von den Menschen einfach nicht als Widerspruch gesehen und das wird dann irgendwie umgedeutet wahrscheinlich in irgendeiner Form, aber die sehen da keinen Widerspruch dann irgendwo drin. Ja?
Ich glaube, so gerade China ist auch ein relativ, also sehr spezielles Beispiel, ne? Weil China aufgrund der Kulturrevolution etc. pp. Durch Mao war halt in den letzten 20, 30 Jahren in dem Sinne kein wirklich streng religiöses Land, wie das vielleicht irgendwie die Vereinigten Staaten sind oder halt auch der Iran mit dem Islam oder so. Und dementsprechend ist das natürlich ein, ich wollte sagen, gefundenes Fressen das nicht, aber es fällt natürlich auf fruchtbaren Boden, wenn Leute mit, was weiß ich, mit speziellen Werten, wie das halt im Christentum ist, daherkommen und den Leuten halt irgendwie da versuchen, ein bisschen Hoffnung zu geben, vielleicht gerade so im ländlichen China. Ich meine, das so die Industrialisierung in dem Sinne gibt es halt schon eine Weile, aber das heißt nicht, dass die Bauern auf dem Land in China, dass es denen halt gut geht. So, ne?
Ja, also ich habe gehört, dass die Leute in China das Christentum so toll finden, weil es halt exotisch ist. Also wir übernehmen den Buddhismus
ja, ich so ein Stück sagen, weit,
weil wir das irgendwie exotisch
finden. Also so wie Leute in Los Angeles plötzlich Yoga machen und alles nach Feng Shui ausrichten.
Und es auch gerne einfach mal auf ihr aktuelles 21. Jahrhundert hektisches Leben überinterpretieren. Ja? Also du nimmst halt den Buddhismus und sagst irgendwie so, ja, eigentlich wollen wir alle bloß ein bisschen entspannen und es ist materielle Werte sind nicht so wichtig und so. Ja. Das passt dann einfach auch gut in unsere, also es ist gefundenes Fressen, wieder gesagt, auf unsere materielle Gesellschaft. Und ganz kurz noch, der missionarische Gedanke ist jetzt in den Weltreligionen ja eigentlich tatsächlich nur beim Christentum im Islam eigentlich so vorhanden, oder? Also die Juden missionieren nicht, die versuchen nicht, jemanden von der Religion zu überzeugen. Ich gehe mal davon aus, dass die Hinduisten und die Buddhisten das eigentlich auch nicht machen.
Auch nicht wirklich, nee.
Nee, das stimmt. Also das Judentum, das ist ja eigentlich auch, du wirst ja als Jude geboren quasi. Die wollen auch eigentlich gar nicht, dass da jetzt noch irgendwer zukommt. Wir sind ein Volk. Und das ist
auserwählte Volk,
unsere Identität. Das Christentum ist ja dann aber die Religion, die sagt,
verkündigt frohe Botschaft.
Genau, das Heil für alle Völker. Also es ist ja eine jüdische Sekte auch gewesen. Das Christentum kommt aus dem Judentum.
Ja.
Und das war auch ein früher christlicher Streit eigentlich. Ja. Also inwiefern hat jetzt noch das Alte, das Gesetz, die Tora, die Weisung Gottes für ein gutes Leben, für ein gelingendes Leben, inwiefern spielt das jetzt noch für uns eine Rolle, wo wir an Jesus glauben, inwiefern kann das überhaupt auch für alle anderen Völker gelten, für die Goi, wie man dann heute sagen will, für die Nation. Und Paulus war eben jemand, der das dann gemacht hat. Aber es war konfliktreich am Anfang. Auf einmal leben die Juden mit Heiden zusammen und teilen ihre Religion. Genau, also das gehört tatsächlich zum Christentum auch ein Stück weit dazu. Der Gedanke, dass jeder die Möglichkeit hat, zu Gott zu kommen jetzt.
Jetzt haben wir so ein bisschen versucht, dieses Bücherwirrwarr irgendwie und diese Schriftenwirrwarr irgendwie so ein bisschen zu entwirren. Vielleicht.
Es tut mir leid, wenn das nicht geglückt ist jetzt.
Ich wollte jetzt sagen, wir haben eigentlich einen relativ guten Job gemacht.
Wir werden sehen. Ich glaube, was mich nochmal, wir haben es jetzt versucht, ein paar Mal so über die Ecke anzuschneiden, tatsächlich mal so die grobe geschichtliche Ablauf der Entstehung der Kirche und bis zu dem Punkt, wo wir jetzt im Endeffekt sind. Also du hast es gerade eben schon erwähnt, deswegen finde ich es ein ganz guter Punkt. Das Christentum war so im Anfang und im Anfang auch wirklich so Jesus-Zeitalter irgendwie eine Sekte, du hast es genannt, irgendwie, also so eine Abspaltung vom Judentum, eine Neuinterpretation von diesem monotheistischen Glauben? Oder?
Also die haben als Juden gefühlt, als Juden gedacht. Es gab immer schon im Judentum verschiedene Strömungen
auch. Ja, ja.
Das war im Endeffekt gibt es eigentlich zwei Linien. Einmal das die Pharisäer, was jetzt so die das rabbinische Judentum eigentlich darstellt, die eben das Gesetz wörtlich nehmen und sagen, also man muss bestimmte Dinge einhalten und dann ist man gerecht vor Gott, kann man zu Gott kommen.
Ja. So ganz praktische Regeln auch zum Teil.
Genau,
ne?
Genau. Ja, genau. Also das hat nichts irgendwie. Also du kannst einfach etwas machen und dann ist es so.
Ja.
Müsstet ihr, wenn ihr jetzt dann vielleicht nochmal irgendwie jemanden aus dem Judentum einladet, also der könnte das vielleicht nochmal irgendwie korrigieren oder so.
Ja.
Aber es gibt auch schon im Alten Testament dann den Propheten Jeremia, der sagt, der einen neuen Bund verheißt quasi, wo eben dieses Gesetz, die Möglichkeit eines guten Lebens, einen neuen Bund verheißt, der ins Herz geschrieben ist.
Mhm.
Und diese Linie, die verfolgt das Christentum eigentlich mehr.
Okay.
Also das ist jetzt mehr ein, ich sag mal, intuitives Folgen der Tora quasi.
Mhm.
Durch Jesus, durch die Zugehörigkeit zu Jesus, durch die Taufe, ist einem oder den Geist Gottes, der dann in einen gegossen wird gewissermaßen, folgt man quasi diesem Gesetz.
Mhm.
Und da, das ist quasi so der Unterschied Judentum-Christentum grundsätzlich so ein bisschen.
Also darauf wollte ich hinaus. Es gab irgendwie das Judentum, dann hat sich aus diesem Judentum in dem Heiligen Land um Jerusalem rum so diese christliche Kirche ist da irgendwie, diese christliche Glaubensrichtung ist entstanden. Es gab da irgendwie ich versuche das immer so plakativ auszudrücken, ich hoffe, das nimmt mir keiner übel, aber es gab irgendwie so schöne moderne Begriffe wie den Guru Jesus, der dann irgendwie angefangen hat, die Geschichten zu erzählen und irgendwie da ganz neue Interpretationen aufgekommen hat. Die Leute so ein bisschen um sich gekehrt hat. Und dann ist die Geschichte von Jesus beendet und dann entstehen so die ersten christlichen Kirchen. Davon hat man es vorhin. Irgendwie es gibt Gemeinden, genau.
Also es waren nicht so sakrale Orte, wie wir das jetzt kennen.
Ja.
Die haben sich in Häusern getroffen.
Ja.
Die ersten Kirchen waren Verwaltungsgebäude.
Ja.
Also das war genau.
Genau, und dann gab es diese Kirchen und dann gab es ja diesen Clash, wir hatten es dann davor, irgendwie Christenverfolgung. Diese Gemeinden haben dann irgendwie angefangen, dann Probleme zu bekommen mit den Herrschenden quasi.
Genau, also sie haben, wie gesagt, das hatten wir schon gesagt, dass sie das quasi das öffentliche, das gemeinschaftliche Wohl gefährdet haben durch ihren Glauben, wurden dann verfolgt. Gab es halt verschiedene Schübe und mit der konstantinischen Wende, also im 4. Jahrhundert, wurde das Christentum dann Staatsreligion.
Mhm. Staatsreligion von Rom?
Von Rom, genau.
Okay.
Und
wie ist das passiert? Also wer hat da den Hebel umgelegt?
Konstantin.
Okay,
Konstantin.
Der
hat sich dann dem Christentum hingezogen gefühlt, weil das Christentum einfach immer stärker wurde, immer größer auch. Und wahrscheinlich hat das aus persönlicher Überzeugung auch gemacht.
Okay.
Aber wie jetzt genau, was genau seine Beweggründe waren.
Auch ganz praktisch fürs Christentum, ne? Also du musst nur einen überzeugen, theoretisch, und dann heißt es so, schalte um, so jetzt heißt alle Christen, viel Spaß.
Ja, also es war noch ein Pluralismus, der dann vorgeherrscht hat, dann auch unter Konstantin und den Folgenden. Also es gab dann auch nochmal eine Rückwendung zum, aber das ist jetzt auch zu viel Detail. Was wollte ich denn jetzt sagen?
Also ist dann wann ist denn dann diese Kirche als Institution, was glaube ich auch dann großenteils die katholische Kirche war, war das dann da, als das dann so entstanden ist, oder war das später erst?
Ja, also das ist im, also die Strukturen haben sich schon vorher ausgebildet.
Ja.
Also das hängt auch wieder damit zusammen, dass diese charismatischen Gemeinden am Anfang einfach unordentlich waren auch. Und da musste man halt irgendwie schauen, wie kriegen wir hier dann Ordnung rein? Wie können wir auch den, die eine gewissermaßen einheitliche Lehre sicherstellen? Und dann haben sich eben Strukturen ausgebildet, dass es einen Episkopaten, also einen Bischof gab und einen dann Presbyter, die Ältesten und Diakone, die sich dann eben, Entschuldigung, auch um das, ja, um Gemeindeaufgaben gekümmert haben.
Eher so eine bürokratische Ansicht dann auch zum Großteil, oder?
Also ich weiß nicht, also das, ja, also jeder hatte dann halt seine Funktion im, in der Gemeinde. Vorher waren es halt Geistesgaben, das hattest du dann halt einfach. Jetzt wurde auf die Begabung geschaut, was kann der Einzelne und wo ist er gut einzusetzen.
Ja.
Und also das hat sich schon eben früher ausgebildet. Und jetzt der Sprung zum zur Staatsreligion, ja, der kam dann eben mit Konstantin und da hatte man die dann eben eine ganz andere Macht nochmal.
Jetzt, jetzt müsst ihr beide mich geschichtlich ein bisschen einordnen, weil für mich ist das alles zwischen Jesus Christus und 1935 ist für mich teilweise, ich glaube, für viele Leute sehr verschwommen. Das Römische Reich war dieses riesige Reich, was irgendwie angefangen hat, alle möglichen Länder zu erobern und sie als Römisches Reich kam bis zur, was war es, die Donau oder war es der Rhein? Was war es denn?
Bis zum Rhein.
Bis zum Rhein kamen sie hoch irgendwie. Die wilden nordischen Völker wurden irgendwie versucht zu zähmen. Das ist dann schon, war dann schon passiert zu dem Zeitpunkt und dann kam das christliche Ding oder also das kam doch erst später dann, oder?
Also, ja. Also das Römische Reich.
Wann ist denn das zerfallen eigentlich? Das weiß wieder keiner von euch, ne?
Auf jeden Fall hat es sich geteilt in das
Ostreich und das Westreich.
Ja, und das Ostreich war dann das Byzantinische Reich.
Genau.
Ja.
Oh, sehr gut.
Gott sei Dank. Das geht so da, es lohnt sich doch.
Ja. Wenigstens einmal was Gutes gesagt. Ja, und dann war das halt so ein gradueller Zerfall eigentlich, weil die großen Gebiete nicht mehr zentral regiert wurden, sondern halt von einzelnen Lords, wenn du so möchtest, von einzelnen politischen Persönlichkeiten, die sich alle gegenseitig in die Haare bekommen haben und dann.
Das heißt aber, vor dem Zerfall war schon das Christentum Staatsreligion?
Ja.
Also ja, okay.
Das auf jeden Fall.
Okay. Ja. Und jetzt wollte ich ganz kurz, und dann, also ich würde gerne den Sprung hinschaffen zu dem christlichen Europa, also zu dem Punkt, wo dann wirklich das Christentum auch nicht nur irgendwie einer sagt, ist er jetzt alle Christen, sondern zu dem irgendwie, es gibt dann die verschiedenen Könige und Fürsten und das Ganze, das war ja alles später dann auch erst, aber die dann auch wirklich, wo dann die katholische Kirche als auch dann zum Teil Regierungsaufgaben im Endeffekt auch übernommen hat. Das war ja auch so ein wichtiger Punkt. Dann irgendwann
naja, die Trennung von Kirche und Staat war dann eben nicht so einheitlich. Der Kaiser war gewissermaßen auch geistliche Macht. Ja?
Ja.
Das war ein Stellvertreter Gottes auf Erden, ein Stück weit. Und das kam erst dann mit Luthers Zwei-Regimenten-Lehre. Regimente-Lehre, glaube ich. Also, dass man da wieder getrennt hat. Also
Säkularisierung?
Ja, ein Stück weit in die Richtung eigentlich. Ja. Also, dass eben die, dass man da unterscheiden muss. Also Kirche und Staat, das verträgt sich nicht gut, wenn das irgendwie in einer Person gebündelt ist.
Würde ja eigentlich den Katholiken bis zum heutigen Tag auch immer noch irgendwie zum Vorwurf gemacht, ne? Dass sie dann im Endeffekt irgendwann den Bezug zu einer religiösen, spirituellen Lehre irgendwie, also jetzt mal so ganz Hollywood-klischeehaft gesagt, irgendwie so verloren hat und dann die dicken, weißen Männer wurden, die im Endeffekt geherrscht haben und dann auch so diese klassischen, wo dann auch sich die Artisten immer gern draufspringen, so ja, und dann haben die Babes da, haben auch irgendwie Dutzende von Frauen gehabt und haben irgendwie gefeiert und gesoffen, so, hat nichts mit dem christlichen Leben zu tun gehabt. Das war so die Zeit, wo dann irgendwann Luther gesagt hat, womit mal, das geht mir jetzt zu weit.
Ja, also genau. Also,
das ist sehr vereinfacht.
Sehr vereinfacht. Was Luther aufgeregt hat, ist vor allem, dass Gott einseitig als der strafende Gott eben gezeigt wurde und nicht als der liebende Gott eben auch, der den Menschen rechtfertigt vor sich selber. Ja.
War denn nicht auch so einer der Gründe, warum Luther dann überhaupt auf die Barrikaden gegangen ist, diese ganze Problematik um die Ablassbriefe, so, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wo dann halt tatsächlich der religiöse Glaube instrumentalisiert wurde, um hauptsächlich eben Macht und Reichtum anzuhäufen von den oberen 10.000 sozusagen.
Ja, genau. Also das ist auch so ein spannender Punkt, den ich jetzt auch in diesem Podcast gehört habe. Irgendwie
Dan Carlin
übrigens, dass, wie gesagt, diese kirchliche Institution irgendwann zu einem Regierungs- und naja, Unternehmen ist vielleicht das falsche Begriff, aber weil es kein wirkliches Produkt gab, was man kaufen musste, zu diesem Regierungsobjekt wurde und weg von dieser christlichen Spiritualität gegangen ist. Und was war denn, also vielleicht können wir mal ein bisschen auf Luther, über Luther quatschen.
Ich würde eigentlich echt gerne mal wieder 1400 Jahre zurückgehen. Mhm. Aber wir können auch gleich wieder über Luther quatschen. Also.
Jetzt haben wir einen kleinen Konflikt.
Ja. Oh weh, oh wei. Nee, nur mal ganz kurz, weil ihr es kurz angesprochen hattet, aber ich habe meinen Anstieg verpasst leider.
Wir können immer zurück zu Luther gehen. Du kannst jetzt
irgendwann können wir auch wieder zurück zu Luther gehen,
Luther
natürlich.
Gehen, ja.
Wo es darum ging, dass eben das Christentum in seiner Urfassung sozusagen oder in seinen Anfängen auch eine jüdische Sekte war. Mhm. Das hieß ja im Umkehrschluss auch, oder was ist im Umkehrschluss, aber Jesus oder zumindest seine historisch korrekte Form, wer auch immer das dann war letzten Endes, war ja dann auch einer von vielen, oder? Also er war ja durchaus dann einer der Heilsbringer, Propheten, wie auch immer, die halt die jüdische Lehre in einem bestimmten Sinn ausgelegt haben. Woraus dann letzten Endes das Christentum wurde. Das heißt, es könnte jetzt auch so sein, also Arnim nickt, nur mal so, für alle Leute, die es nicht sehen können.
Ja, ich nicke überlegend. Also ich wüsste jetzt keinen anderen, der jetzt da war, aber es ist wahrscheinlich, dass es da auch andere Heilsbringer quasi gab.
Das ist nämlich meine Frage, ob es dann nicht vielleicht so ist, dass die historische Persönlichkeit Jesus in dem Sinne vielleicht so ein ansprechendes, ich sage jetzt auch mal, Produkt verkauft hat, ne? Oder so ansprechend war für die Gläubigen, dass sich das auch durchgesetzt hat eben über die 100, 200 Jahre im Nachhinein. Und gäbe es halt Jesus nicht, hätte es auch der historische Steve sein können. Also wirklich ganz plakativ jetzt. Ne? Mhm. Dass halt die Person Jesus Christus einfach eine gute Sache gemacht hat, eine überzeugende Sache verkauft hat, wie gesagt, letzten Endes. Und dass es auch vielleicht eine andere Person hätte sein können mit einem anderen Glaubensgrundsatz, der mehr Zuspruch findet bei der Bevölkerung und sich dann in letzter Instanz so eine Art Schneeballsystem rausbildet und immer mehr Leute von dieser Lehre überzeugt sind, oder?
Können wir so stehen lassen, ja.
Also, ach, schön.
Also ich weiß ja nicht, also das ist ja sehr hypothetisch auch, oder? Also wenn wir jetzt...
Nein. Ja, absolut, natürlich. Sehr hypothetisch.
Also Jesus muss einfach unglaublich charismatisch gewesen sein. Ja? Mhm. Also wirklich die Massen mobilisiert haben. Aber eben deswegen auch irgendwie die Widersacher auf den Plan gerufen hat. So eben die, eben eine andere Lehre. Ich sagte es gerade schon mal eben, die Gesetzestreue, das wörtliche Befolgen des Gesetzes, denen das eben wichtiger war. Jesus geht ein bisschen, schlägt eine andere Richtung ein einfach, ja. Also das Gesetz ist bei, Gesetz heißt Tora, 5 Bücher Mose, Gesetz Gottes, die Weisung quasi. Bei Jesus ist es unhaltbar. Wenn man sich die Bergpredigt anschaut, dann ist es nicht mehr möglich. Also jetzt fehlt mir ein Beispiel. Also du tötest quasi schon, wenn du über jemanden schlecht denkst. Deine Motivation ist eigentlich schon gleichbedeutend wie die Tat im Endeffekt. Hm. Da kann einfach keiner gerecht sein vor Gott. Du schaffst es nicht durch deine Taten und nur durch die Tat ein gottgerechtes Leben zu führen. Mhm. Und da ist eben seine Botschaft.
Habt eine positive Grundeinstellung.
Ja, so. Lasst euch von Grund auf erneuern, ja, und folgt mir nach. Also die Jesus-Nachfolge ist ganz wichtig und Nachfolge heißt dann im christlichen Sinn, so wie es verstanden wird, eben Taufe. Das heißt, ich sterbe und auferstehe mit Jesus. Das bedeutet im Endeffekt die Taufe. Das heißt, ich sterbe über Jesus. Mhm. Den Tod, den ich verdient hätte, und bekomme neues Leben geschenkt. Ich stehe mit Jesus auf.
Okay, also ist der Gedankengang jetzt mal so ganz unreligiös gedacht, ist der Gedankengang so, okay, normalerweise ist es so, dass der Mensch einfach stirbt und die Sache ist erledigt. Und Jesus hat quasi gesagt, okay, pass auf, ich ziehe das einmal vor euch, jetzt mal so ganz comichaft gesagt, ich ziehe es einmal vor euch durch, ich sterbe einmal, ich stehe wieder auf, weil ich der Sohn Gottes bin. Und wenn ihr euch taufen lasst, dann bekommt ihr diese Fähigkeit im Endeffekt auch. Also ihr bekommt die Fähigkeit des ewigen Lebens, was die Taufe bedeutet. Also wenn du nicht getauft bist, mal so ganz, also wenn du nicht, Taufe jetzt auch als symbolisch gesehen, ja, dann hast du diese Fähigkeit nicht, dann bekommst du diese Fähigkeit nicht.
Also es ist weniger eine Fähigkeit, es ist einfach, da muss man ja auch unterscheiden. Also es bedeutet für uns wahrscheinlich heute auch was anderes,
klar, als
es für die Christen logisch damals bedeutet hat. Aber es bedeutet wirklich, du machst einen Rollentausch mit Jesus. Also der stirbt stellvertretend.
Das schlägt so in diese Kerbe, Jesus stirbt für unsere Sünden.
Ja, genau. Das ist eine sehr platte Botschaft.
Ja.
Also ich nehme das für mich eher so als Bild dann tatsächlich. Ja. Also ich finde diesen Gedanken einfach unglaublich schön, dass du eine Möglichkeit hast, neu anzufangen. Weil die Sünde im Endeffekt ist eigentlich etwas, was eine Zwischenmenschlichkeit auch beschreibt, die gestört ist irgendwie. Und das ist etwas, was man tatsächlich ja auch merkt, dass Kommunikation schwierig ist und dass wir auch uns streiten, dass wir Beziehungen, die wir eigentlich gerne führen wollen, dass die zerbrechen, dass wir ja irgendwie im Unrein auch mit anderen Menschen sind und dass man da die Möglichkeit hat, eben zu sagen, also es ist ja nicht so, dass Sünde heißt jetzt, du bist ein schlechter Mensch oder so.
Ja, ja.
Es ist einfach eine Grundbestimmung menschlichen Seins eigentlich. Also das hat so das ganz negativ konnotiert, aber eigentlich heißt es gar nicht so was Negatives. Es ist einfach etwas, eine Grundgestörtheit unseres Zusammenlebens, dass man da die Möglichkeit hat, darüber hinauszugehen eigentlich. Also dass man die Möglichkeit hat, sich selbst zu reflektieren, sich offen zu legen und die Möglichkeit eines Neuanfangs zu wagen und zu sagen, ich gehe trotzdem auf dich zu, auch wenn wir uns gestritten haben, ich möchte mit dir leben, weil ich weiß, wir haben hier, so wir sind beides. Ja.
Aber das hat auch vielleicht gerade auch so im historischen Kontext einfach einen generellen gesellschaftlichen Nutzwert, oder? Also bei mir ist, wie gesagt, ich bin ja auch nicht gläubig und ich sehe Religion meistens etwas als was recht Pragmatisches. Als quasi Lehre oder als Kodex, den man befolgt, eben um, also ja, letzten Endes so der Gesellschaftsvertrag, ne, nach, ich weiß nicht, wie der Philosoph heißt, der das, ist mir gerade entfallen, der das irgendwann mal postuliert hat.
Sollst du doch nicht sagen.
Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau, ja.
Genau, Rousseau, die alte Butze, von der rede ich.
Der schon wieder.
Überall schafft der auf, Mensch.
Glaube ich.
Aber ja, eben, dass Religion dann auch innergesellschaftlich dafür sorgt, eben mit, was weiß ich, den 10 Geboten in dem Fall, dass Gesellschaft funktioniert und dass halt ein gesellschaftliches Zusammenleben in einer Gruppe von Menschen, die halt eben 30, 40 Leute übersteigt, wie das ja dann im Fall der frühen Zivilisation irgendwann zwangsläufig war und fernab der Jäger-Sammler-Gesellschaften irgendwie 10.000 vor Christus, bla bla, dass es einfach ein gesamtgesellschaftlicher Kodex ist, nach dem sich alle richten müssen, damit alle relativ gut aus der ganzen Geschichte rauskommen.
Ne? Ja, also es ist ja auch interessant, dass die ersten 5 Gebote der 10 Gebote sich auf Zwischenmenschlichkeit beziehen, ja? Also die Regeln zusammenleben. Also das ist für uns total klar, dass du nicht die Ehe brechen sollst irgendwie. Ne? Also das hat sich ja, so sind wir erzogen worden, aber wo kommt das eigentlich her? Also das sind halt Grundeinsichten, menschliche Grundeinsichten, wie menschliches Zusammenleben funktionieren kann, die sich darin widerschlagen.
Ja. Obwohl ich gerade glaube, dass die Sache mit dem Ehebrechen halt einen relativ auch pragmatischen Grund hat, nämlich der, dass man schon darauf bedacht ist, seine Erbfolge einzuhalten und dass quasi die Frau, die einem gehört, und da gehen wir halt nämlich in so eine harte Gender-Geschichte rein, was wir aber auch nicht ausweiten müssen, davon abgesehen, dass man eben nicht oder dass das halt anrüchig ist, sozusagen quasi die die potenziellen Kinder zu rauben, einfach um so ein bisschen auch seine Machtposition zu halten.
Ich würde das
innerhalb der Gesellschaft.
Ich würde das gar nicht so
negativ und zynisch.
Negativ, zynisch und so extrem nicht pragmatisch, sondern extrem konkret sehen, sondern eher so der Mensch als biologisches Wesen irgendwie ist davon abhängig, dass man sich irgendwie vermehrt und dass man irgendwie als menschliche Rasse irgendwie oder als menschliches Geschöpf irgendwie da kommen schon die christlichen Variablen raus, ich merke es schon. dass das quasi wichtig ist und dass es einfach effizient ist in irgendeiner Form, eine Zweisamkeit irgendwie, weil das Mindeste ist, was man braucht, um irgendwie sich fortzupflanzen und sich am Leben zu halten, irgendwie als etwas Wichtiges dargestellt wird. Also weil ganz, ganz doof gesagt, irgendwie so, jeder macht, wie er will, so. Am Schluss muss ja irgendwie auch eine Gemeinschaft da sein, die sich dann um die Nachkommen irgendwie kümmert, so. Also ich würde es eher so lockerer betrachten, ja? Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Was mir da immer einfällt, ist, dass es halt auch sehr viele indigene Völker gibt, wo es halt überhaupt, also es gibt Völker in Afrika und auch in Südamerika, da existiert das Wort Vater nicht. Da ist das Wort für Vater dasselbe Wort wie für Onkel zum Beispiel.
Dann würde ich aber ganz, ganz assi sagen, im Endeffekt ist es natürlich jetzt wieder so eine moderne, vielleicht auch katholische Sicht, so es gibt halt Mann und Frau und die haben ein Kind und das ist eine Familie, sondern im Endeffekt, wenn man jetzt Ehe betrachtet, nicht als Mann und Frau haben irgendwie einen Vertrag, sondern Ehe betrachtet als eine Gemeinschaft, in der Nachkommen quasi aufwachsen können, dann ist es da ja im Endeffekt ähnlich. Du hast eine Gemeinschaft und es ist eigentlich wahrscheinlich verpönt zu sagen, ich gehe jetzt aus dieser Gemeinschaft komplett raus, fuck you, ich verschwinde, mach das mal alleine. Auch wenn es mehrere Väter vielleicht gibt oder ein Vater mehrere Mütter hat oder wie alle mehrere Frauen hat, also weißt du, was ich meine? Also, aber du hast halt diese Gemeinschaft als Instanz, die irgendwie...
Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, nicht umsonst ist halt war jahrtausendlang die größte Strafe das Verbannen letzten Endes. Und teilweise auch schlimmer als der Tod, weil sobald du aus deinem Dorf rausgehst, bist du so gut wie tot.
Genau.
Definitiv. Richtig. Nee, aber so dieses Beispiel, was ich gerade meinte, das bezieht sich halt darauf, dass es halt wirklich, wie gesagt, immer noch und wahrscheinlich auch schon seit tausenden von Jahren halt Gesellschaften gibt, wo das keine große Rolle spielt, ob du jetzt der Vater bist sozusagen.
Ja, richtig. Ne?
Und jeder ist quasi für jeden verantwortlich letzten Endes, aber eben dieser Gesellschaftsgedanke bleibt natürlich auch, klar.
Ja, genau.
Ja, aber gerade hat dieser pragmatische Nutzen, und darauf warte ich ja immer, und das ist ja auch mein Standard nach 3 Bier anfangen.
Klar.
Dass er eben für mich als, wie gesagt, atheistische Person, was ich auch gerade schon mal meinte, eben der Glauben hat einen sehr pragmatischen Grund hat. Ne? Ja. Da habe ich auch 3 sagenumwobene Beispiele für. Die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, deswegen kann ich es nicht
ablesen. Eins hast du schon genannt, das war die Ehe, nee. Eins hast du schon genannt, das war die Ehe jetzt, nee.
Achso, nee, das ist noch was anderes. Noch mehr Beispiele. Okay. Ja, das eine ist tatsächlich so ein bisschen diese frühzeitliche Opferung von Tieren, die ja auch einen gewissen religiösen Hintergrund hat.
Ja.
Gibt es ja sicherlich auch im Christentum und im Judentum in den frühen Formen, oder?
Genau, also im Christentum dann halt gar nicht mehr. Aber im Judentum wurde halt noch geopfert,
ja. Und das, was ich halt gelesen habe, ist, dass das sehr stark eben zusammenhängt mit der Viehwirtschaft letzten Endes, ne? Weil die meisten von diesen Opferungsfesten, die lagen halt lagen kurz vor der Paarungszeit von Zuchttieren letzten Endes, also von Schafen, Lämmern halt, ganz klassisch, ne?
Ja.
Aber auch Stieren und allgemein Wild, nicht Wild, also Vieh. Ne?
Ja.
Ganz grob gesagt. Und da ging es halt so ein bisschen darum, vielleicht auch im Rahmen des Züchtens von Tieren quasi die schwachen Tiere auszusondern. Und das ist natürlich dann einfacher, den Leuten das nicht jedes Mal wieder erklären zu müssen, warum sie jetzt den und den Stier schlachten, sondern das quasi als gesellschaftlichen Grundkodex einzuflechten, eben über Religion, um den Leuten auch so ein bisschen quasi eine Zuchtanleitung zu geben.
Okay. Ja? Ja, also über den praktischen Nutzen habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber es gibt ganz verschiedene Opfer und die haben ganz verschiedene Sinne dann auch gehabt. Also es gibt dann das Brandopfer, dass die Macht Gottes zum Beispiel anerkennen soll. Oder es gibt das Schlachtopfer, das ein, den
Community?
Community-Gedanke. Ja, eigentlich ist es das. Also Communio-Gedanken.
Ja.
Jetzt schlägt sich doch das zweite Bier hier durch.
Psst, das darfst du doch nicht sagen, Mensch. Entschuldigung. Nee, die zweite Apfelschorle.
Das müssen wir schon sagen, weil dann ist es auch immer so ein späteren Argument, wenn man dann irgendwie so, hast du da Blödsinn geredet? Ja. Wir waren ja auch bei einem Bier zusammengesessen, entspannt euch mal ein bisschen.
Ja, ja, also die dann das ein Gemeinschaftsmahl mit Gott sind zum Beispiel, oder es gibt...
Aber hat das nicht auch letzten Endes einen ja, gesellschaftlichen Nutzen, ne? Dass halt auch die Ärmsten der Armen Fleisch bekommen sozusagen, ne? Und dass die Gesellschaft trotzdem noch funktioniert, auch wenn nur 50% der Gesellschaft tatsächlich irgendwie insoweit tätig sind, dass alle Leute überleben.
Gut möglich, irgendwo muss es ja herkommen.
Auf jeden Fall.
Freakadelic.
Ja, das ist das erste Beispiel. Das zweite geht dann,
wow.
Ja, das zweite geht dann tatsächlich auch in die Viehnutzung rein. Also merkt man schon, ne? Das zielt so alles in die ähnliche Kerbe.
Was ist mit Tieren irgendwie?
Ich hab's mit Tieren, ganz genau.
Das war schon öfter mal gehabt.
Das Thema. Danke für das Statement. ja, das erste ist eben die Nutzung von Rindern im Hinduismus. Also macht natürlich eigentlich Christentum mehr, aber finde ich immer ein schönes Beispiel. Wo das herkommt oder wo das womöglich herkommt, dass Kühe und Rinder heilig sind im Hinduismus. Mhm. Das bezieht sich halt auch hauptsächlich aufs Wetter, nämlich in der südasiatischen Halbinsel, also sprich in Indien. Es ist ja so, dass ein halbes Jahr lang eben der Monsun herrscht und ja, der Grund ist schlammig, ist schwer zu bearbeiten, gerade für einzelne Leute mit ihren Pflügen. Und was du halt auf jeden Fall brauchst, um tatsächlich auf lange Sicht zu überleben und anbauen zu können, ist eben halt ein Zugtier oder ein Lastentier. Und das ist in dem Fall dann halt ein Wasserbüffel oder eine Kuh. Und auch hier...
Quasi keiner auf die Idee kommt, irgendwie das dann doch nochmal irgendwie abzumurksen und zu essen, weil es im Endeffekt langfristig für ihn eine schlechte Idee wäre.
Ganz genau das.
Okay.
Und da ist es halt auch in den frühen hinduistischen Schriften natürlich viel einfacher, das als religiöses Grundkonzept irgendwie einzuarbeiten in die Gesellschaft, wo niemand mehr hinterfragt, warum wir jetzt Kühe nicht essen sollen, wenn sie dann für uns eigentlich auf lange Sicht viel, viel sinnvoller sind.
Mhm.
Ne? Und genau dasselbe halt wahrscheinlich, also nach bestimmten Theorien, halt für, gilt das für Schweine im arabischen Halbraum. Ne?
Okay.
Also vor etlicher Zeit, ich glaube 2000, 3000 vor Christus, war halt der arabische Halbmond sozusagen, wo der Islam so seine Wurzeln hat, war relativ fruchtbar. Die Menschen haben dann aber irgendwann angefangen, alles abzuholzen, was es da gab. Und dann wurde halt aus diesem ariden, also aus diesem feuchten Raum, halt ein humider Raum, sprich ein sehr trockener Raum. Und um Schweine tatsächlich langfristig zu züchten, und Schweine haben, glaube ich, mit die beste Pflanzen-zu-Fleisch-Ratio, die liegt irgendwie bei 20%, das ist halt ein sehr effektives Tier, wenn du so möchtest. Das Problem ist aber, wenn du halt in einem sehr trockenen Raum bist, brauchst du halt sehr viel Wasser dafür. Wasser, was einfach nicht mehr gegeben war.
Okay.
Und da liegt halt auch der Gedanke nahe, und ich will jetzt nicht sagen, dass es auch so war, aber es schließt sich mir, sagen wir es mal so, dass irgendwann in den Glaubenskodex eingebaut wurde, okay, zieht halt keine Schweine hoch, weil sie halt relativ viel Wasser brauchen, was wir für andere Sachen benötigen. Ist deswegen kein Schweinefleisch.
Ich dachte immer, das hat irgendwas mit zu tun mit dass es irgendwie Schweinefleisch tendenziell in dem Gebiet eher ranzig wird, aber es macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn.
Weiß ich nicht, letzten Endes macht das vielleicht auch Sinn, das spielt alles rein. Ich glaube nicht, dass es da wirklich einen Grund gab.
Ja, richtig, richtig, richtig.
Weil ich meine, gerade sehr feuchte Räume sind auch tendenziell die Räume, wo viele Gewürze genutzt werden, ne? Wo viel scharfe Gewürze genutzt werden, die eben zum Konservieren von Fleisch nutzen. Ne? Stichwort Indien.
Also ich kann den Ansatz auch total unterstützen, weil es gibt tatsächlich auch viele Leute, die das mal untersucht haben. Und sie, also im Judentum gibt es ja dann auch den Unterschied, dass man irgendwie, wie heißen die, Zweihufer und
Paarhufer?
Paarhufer, genau. Und dann gibt es welche ohne, ich weiß auch nicht mehr. Aber das hatte immer irgendwie einen Grund, dass du bestimmte Dinge nicht essen darfst, weil es eben ungesund ist oder was weiß ich. Also es lässt sich tatsächlich aus all diesen Opferriten, Opferbestimmungen immer auch irgendwie ein praktischer Nutzen erschließen in irgendeiner Form.
Und das ist halt die Frage, was kam da zuerst halt, ne? Irgendwo.
Ne? Du meinst der Gott oder der Nutzen.
Ja, genau.
Ja, ich glaube auch jetzt mal, um mal ganz ketzerisch zu sein, ich glaube nicht, dass eine spirituelle Allmacht sich runtergeht und sagt so, ach übrigens, schlagt euch nicht die Köpfe ein und esst keine Schweine. So, also das ist so ein bisschen, das ist mir zu, weißt du, ihr dürft keine Schweine essen, die in Europa, das erkläre ich denen später, dass sie Schweine essen dürfen. So, weißt du, was ich meine? Das ja, ist so ein bisschen auch, klar, also das sind menschlich gemachte Regelungen irgendwie, klar. Wollen wir, weil das vielleicht auch, ich versuche den Haken zu schlagen, weil ich immer noch gern ganz kurz
über Martin Luther reden
über möchte. Den Martin Luther reden. Ja, weil die wir hatten es vor, ich glaube, wir hatten es off-air davon. Die ganze Sache mit die Schriften, die Regeln, die Interpretation waren irgendwie in einer Sprache, die keiner verstanden hat, außer die Gelehrten. Ja? Also es war quasi eine Zugangserschwerung. Ja. Und die ja zum Teil, würde ich jetzt auch mal so behaupten, auch irgendwie bewusst so geblieben ist. Also man hat sich bewusst dafür entschieden, das nicht allen zugänglich zu machen. Und Luther war so derjenige, der das geändert hat, indem er die Bibel übersetzt hat. Hat er sie auf Deutsch übersetzt dann?
Auf Deutsch, ja genau. Also der Luther war jemand, der hat gesagt, man muss den Menschen aufs Maul schauen und hat dann auch eben ganz nah am Volksmund eigentlich die Bibel übersetzt. Also so, dass es auch wirklich jeder verstehen kann. Mhm. So kam es dann natürlich auch zu gewissen Änderungen, ist der Adler, den man in der Bibel liest, eigentlich ein Geier.
Okay.
Weil was der Geier in Palästina ist, das ist der Adler für uns. Also Geier ist einfach unglaublich negativ konnotiert. Yeah, und das würde dem Geier nicht gerecht werden.
So. Okay.
Und das ist ein Beispiel, wie Luther da wirklich nah am Volksmund übersetzt hat und dadurch natürlich auch die deutsche Sprache ganz gewaltig geprägt hat.
Ja.
In eine bestimmte Weise, weil das ist auch gerade die Zeit des Buchdrucks. Die Übersetzung konnte dann auch vervielfältigt werden mit Gutenberg. Mhm. Und das hatte schon stark.
Ich habe so den auf mir aufgeschrieben, Luther ging viral. Ja? Also das war dann so der Punkt, wo dann auf einmal der Knoten geplatzt ist und sich irgendwie dann jeder, wahrscheinlich auch nicht jeder, nur der lesen konnte, aber in irgendeiner Weise sich damit beschäftigen konnte und auf einmal dieser Glaube.
Institutionelle?
Ich kann es immer nicht aussprechen, auch wenn es mir jemand sagt, kann ich es nicht aussprechen, das ist unglaublich. Ja. Und ich will Podcast machen, ja, merkt schon, dass das alles ein bisschen schief geht ab und zu.
War stets bemüht.
Ja, genau. Oh, wie oft das da stand, will ich gar nicht sagen. Also dieser Glaube an institutionell vorgegeben, dann irgendwie zu einem individuellen Glauben wurde. Also so jeder konnte irgendwie seine Interpretationen sehen, was ja dann auch das Christentum wirklich nochmal ganz krass verwandelt hat, oder nicht?
Also
jetzt nicht nur das Evangelische, sondern einfach auch alle, oder?
Also auf jeden Fall hat Luther das persönliche Gewissen gestärkt, ja. Also dieser Satz, ich stehe hier und ich kann nicht anders.
Ja.
Ob er den jetzt so gesagt hat, wahrscheinlich nicht, aber er stand irgendwo und das hat man ihm dann so in den Mund gelegt. Aber das ist eigentlich ganz sinngebend. Also dein Gewissen, das entscheidet eigentlich darüber, wie du vor Gott stehst. Also du musst selber wissen, dass du wir hatten dieses Wort gerecht vor Gott bist, also nach deinem besten Gewissen immer handeln, ja. Nach dem vorgegebenen Gesetz irgendwo. Und wenn du sagst, nee, ich verstehe diese Bibel ganz anders und ich habe Sex vor der Ehe oder sowas,
ja.
Und ich kann das total mit meinem Glauben vereinbaren, dann ist das keine Sünde in dem Sinne.
Okay. Weil,
also Sünde ist wirklich nur, wo du selber in Gewissenskonflikte kommst dann auch, ja.
Und okay, das war dann so die Basis der evangelischen Kirche im Endeffekt. Also war das dann die erste große Abspaltung von dem katholischen Glaubenszweig?
Von der katholischen Interpretation? Ja, also Luther wollte das ja eigentlich nie. Er wollte immer in der katholischen Kirche bleiben und hat auch ganz lange noch geglaubt, dass der Papst einfach nicht weiß, was seine ganzen Leute da treiben in der Kirche.
Ja.
spätestens als er dann die Bannbulle empfangen hat und exkommuniziert werden sollte, hat er dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt da ja dann noch nicht. Okay. Tatsächlich ging es dann einfach nicht und die Protestanten haben einfach dann auch ganz andere Vorstellungen quasi. Das einerseits natürlich die Gottesvorstellung, dann aber auch das Verständnis von Gemeinschaftsleben eigentlich. Also die katholische Kirche ist halt sehr hierarchisch strukturiert, ja, und die evangelische Kirche ist föderal eigentlich aufgebaut, okay, und sagt eben, gerade weil dieses Gewissen des Einzelnen entscheidend ist, es gibt eine Priesterschaft aller Gläubigen. Okay. Also der Pastor ist auch nicht jetzt jemand, der über den Gläubigen steht. Mhm. Die Kirche ist kein Heilsvermittler quasi. Der Pastor hat einfach nur eine Funktion, die er in der Gemeinde ausübt, mhm, quasi wegen seiner mhm Fähigkeit im Endeffekt, mhm, dann wegen seiner Ausbildung.
Okay, ja. Und um das Fass auch nochmal ganz kurz aufzumachen, jetzt haben wir die evangelische Kirche, wir haben die katholische Kirche, mhm, es gibt ja noch ein paar mehr. Ich glaube, orthodox ist auch noch so ein Begriff. Was ist das?
Das hängt auch mit der Spaltung in Oströmisches Reich und Weströmisches Reich zusammen. Ja. Es gab so ein Nebeneinander her. Also das frühe Christentum hatte dann eben gewisse Strukturen tatsächlich aufgebaut so und ist immer zu Konzilen zusammengetreten, mhm, um dogmatische Entscheidungen zu treffen. Und man hatte im Endeffekt eine ganz andere Sprache. Also die Ostkirche war philosophisch gesehen im frühen Christentum der Westkirche weit überlegen. Die, okay, die kamen erst viel später, dass sie irgendwie aufgeholt haben, gedanklich. Ja? Also ja, die Westkirche mit Rom als Hauptsitz, mhm, wo der Bischof saß, dann der Papst, mhm, die haben zwar immer das Primat quasi für sich beansprucht, aber im Endeffekt waren sie noch auch abhängig von den anderen Kirchen, mhm, drumherum. Also es gab verschiedene Bischöfe quasi, die ein hohes Amt belegt haben. Das waren Karthago, Ephesus, glaube ich auch, aber bin ich jetzt überfragt, Antiochia. Da saßen verschiedene Bischöfe. Mhm. Und
die haben alle nebeneinander her existiert sozusagen und ihr eigenes.
Miteinander aber auch. Ja. Also es gab dann, wie gesagt, diese unterschiedliche Sprache irgendwie und man hat auf unterschiedlichen Ebenen, glaube ich, kommuniziert. Und so gab es dann auch bei bestimmten Streiten dann irgendwann diesen Bruch zwischen, also wo das einfach nicht mehr miteinander ging. Wie das jetzt genau war, bin ich leider überfragt. Okay.
Aber so klassisch irgendwie orthodox ist eher so in Osteuropa und in Russland ist, glaube ich, ganz, ganz, das so da, genau, das Christentum, richtig?
Genau, die theologischen Unterschiede sind gar nicht so groß. Ja. Eigentlich sind es mehr dann der katholische Glaube, der protestantische Glaube, die kommen ja aus einer aristotelischen Denkrichtung und die Ostkirche dann aus einer platonischen Denkrichtung. Aber im Endeffekt war es dann irgendwann so, dass der Papst gesagt, den Patriarchen der Ostkirche verbannt hat aus der Kirche. Okay. Und der Patriarch hat dann gesagt, ja, dann verbanne ich dich auch. Und so haben sie sich gegenseitig aus der Kirche ausgeschlossen. Und das wurde erst in den 60er Jahren dann wieder aufgehoben.
Okay, also, alles klar.
Man hat halt irgendwie das nicht geschafft, sich da so eine Sprache zu sprechen. Ja.
Und die Engländer und die Amerikaner, die ja im Endeffekt auch dann natürlich die Engländer haben ihre Religion, mhm, nach Amerika gebracht dann im Endeffekt. Das ist ja dann nochmal ist dann nochmal eine andere Richtung. Das hat ja auch mit Katholizismus nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, ne?
Nein, also die anglikanische Kirche.
Ja.
Du willst so reingrätschen. Was? Nicht reingrätschen. Ich weiß es.
Ja. Na, schieß los.
Nee, das kann auch Animo.
Also,
aber das ist doch Heinrich der Achte, oder? Der dann die Church of England gegründet.
Oder war es der fünfte? Ich glaube, die Church of England wurde dann tatsächlich von Elizabeth gegründet. Aber da bin ich auch kein Experte, das weiß ich jetzt.
Also die Engländer haben irgendwann mal ihre eigene Kirche. Ich glaube,
der Hintergrund war doch das. Ich glaube, es ist Heinrich der Achte tatsächlich. Okay. Der bis zu dem Zeitpunkt, vielleicht kannst du mal kurz nachschauen, wann das war, vielleicht. Hat bis zu diesem gewissen Zeitpunkt, den wir gleich rausfinden werden, hat auch Anhänger war der katholischen Kirche, halt mit Hauptsitz in Rom. Mhm. Aber er war halt Freund von mehreren Hochzeiten und er hatte ja dann berühmterweise, glaube ich, 6 Frauen, 7 Frauen sogar.
Die alle umgebracht hat.
Ja, teilweise. So Anne Boleyn etc. pp. Und bis zu dem... Wann war das? Etwa 1600 irgendwas?
1531.
1531, okay. Mhm. Und soweit ich mich erinnere, war es ja so, dass er eben seine erste Frau geheiratet hat und war aber überhaupt nicht zufrieden mit ihr und wollte sich dann von ihr scheiden lassen und eine neue Frau heiraten. Mhm. Und das hat die römisch-katholische Kirche halt nicht so gut gefunden, weil halt die Scheidung an sich war halt, gab es nicht und das war halt keine Sache, die man unterstützen sollte. Mhm. Und ich glaube, im Zuge dessen hat er dann gesagt, okay, scheiß drauf, dann mache ich halt meine eigene Kirche. Woraus dann letzten Endes die Church of England entstanden ist.
Richtig.
Die halt so sich scheiden lassen durchaus erlaubt. Und glaube ich, also gibt es noch viele, viele Sachen mehr, die damit schwingen, aber.
Ja, also liturgisch gesehen ist die anglikanische Kirche ganz nah an der katholischen Kirche noch. Also von der Form, wie Glaube dann in der Kirche ausgelebt wird. Mhm. Theologisch ist sie dann mehr an der protestantischen Kirche, also an den. An unserer deutschen evangelischen Kirche. Also das ist eigentlich so die Unterscheidung. Und nebenher gab es dann ja noch die Puritaner in England, die halt ganz krass waren, so in ihrem Glauben. Und
die dann ausgewandert sind in die Vereinigten Staaten.
Ganz genau. Und dann kam und das Amerika wurde dann als das neue Israel gesehen tatsächlich. Ja. Und das ist immer noch so das Verständnis eigentlich, was die Evangelikalen heute so ein Stück weit ausmacht da, ja. Also wir sind das Volk Gottes im Endeffekt. Mhm. Und
was dann vielleicht auch in letzter Instanz dafür sorgt, dass 400 Jahre später keine Brüste gezeigt werden dürfen im Fernsehen. Steile These, aber gibt Leute, die dafür sprechen auf jeden Fall.
Also ich würde das sogar unterschreiben, weil die Puritaner waren ganz streng gläubig im Endeffekt, ja. Und das ist ja, das macht ja noch die Theologie eigentlich der Evangelikalen in Amerika aus. Also die darf man auch im Übrigen nicht verwechseln mit den Evangelikalen in Deutschland. Die sind viel gemäßigter und im Großen und Ganzen tolle Menschen. Die haben halt dann doch an der einen oder anderen Stelle ein anderes Verständnis als ich so.
Politisch korrekt ausgedrückt auf jeden Fall.
Ja. Ja, aber grundsätzlich sind die in Amerika noch um einiges krasser. Dann.
Also Evangelikalen ganz kurz, schwieriges Thema, klar. Ich habe natürlich, die ist auch jetzt irgendwie von einem Vierteljahr rumgegangen, die Öffentlich-Rechtliche hat eine Dokumentation darüber gemacht, irgendwie, wo es da auch ganz, und dann sieht man halt so diese wie es jetzt im modernen Zeitalter so ist, diese Stadien mit
Megachurches.
Genau, mit Popstars, was dann natürlich auch so das Klischee, wie wir auch irgendwie uns amerikanische Christentum vorstellen, mit diesen Predigern, die dann irgendwie Leute nach vorne holen und sie heilen von ihren Leiden. Und wird es da so nachgespielt? Also ist es so ein Nachmachen oder?
Jein, also das sind ja häufig dann auch sehr charismatische Gemeinden, also wo der Geist Gottes wieder eine ganz wichtige Rolle spielt im Endeffekt, das inspiriert sein durch Gott. Das gab es auch schon vorher auf europäischem Boden, wurde aber ganz stark verstärkt eben, als es in Amerika dann diese krassen Ausformen ging, das ist ganz viel rübergeschwappt eben aus Amerika. Und gerade auch pietistische Kreise, also waren dafür dann auch sehr zugänglich, weil es eben das Subjekt auch wieder in den Mittelpunkt stellt im Endeffekt. Und da wird einiges nachgemacht, klar, weil man merkt ja auch, die Leute spricht es an.
Ja, yeah, genau.
Und das will man doch auch. Was ein ganz zentraler Gedanke der evangelikalen Christen ist, ist ja die Mission. Also mhm. wir wollen Leute zu Jesus bekehren im Endeffekt. Das ist gut gemeint, aber woran es mir dann irgendwie fehlt, ist die Offenheit, ja. Und auch andere Vorstellungskonzepte, Lebenskonzepte auch anzunehmen. Also es wird dann häufig eben sehr eng gedacht tatsächlich.
Ich glaube, was ich bin kein religiöser Mensch und trotz alledem beschäftige ich mich damit und ich habe einfach so in meinem jungen Leben irgendwie jetzt schon festgestellt, dass es ist halt nicht so einfach. Ja, es ist irgendwie ein Gedankenkonstrukt, wo man sich viel mit auseinandersetzen muss, was ja auch so ein Großteil der Religiosität und Religion immer ausgemacht hat, dass man sich viel damit beschäftigt, irgendwie, sei es irgendwie die Hinduisten und Buddhisten, die irgendwie den ganzen Tag meditieren und sich vor sich hindenken, oder sei es irgendwie so ganz krass der christliche Mönch, der irgendwie da sich in die Schriften, also es ist was sehr viel Gedankenkonstrukt braucht und solche Bewegungen, das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, machen es dann vielleicht teilweise mit guter Intention auch zu einfach. Ja? Also du musst nur laut rufen, Jesus ist unser Erlöser, und dann ist es schon erledigt. Ja? Und über den Rest denk gar nicht so drüber nach. So. Genau. Und das ist eigentlich das, was ich dann immer am schwierigsten finde und was, glaube ich, auch dann so mich als nicht religiöser Mensch auch dann immer so ein bisschen abschreckt, wo ich so, das ist gefährlich, weil die Antworten sind nicht so einfach. Ja,
ja, also Christentum ist an und für sich eine der kompliziertesten Religionen, die wir haben. Und die wird da eben auf ein paar Dinge runtergebrochen.
Ja.
So, und es wird halt einfach gemacht, deswegen können die Leute da auch einfacher zustimmen. Und was im Endeffekt entscheidend ist, die Leute suchen irgendwie nach Halt, nach Identität. Und das ist, wo wir gerade bei praktischem Nutzen sind, das gibt Religion. Und das ist, du kannst halt, wie du sagst, wenn das irgendwie anspricht, gehen halt viele Leute auch gerne den Schritt, dann zu sagen, ja, also es ist irgendwie einfach,
richtig.
Zuzustimmen, und man hat dann eben auch gewisse Regeln, ja, also das ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie total frei ist, das ist eine relativ, das sind viel eingeschränkte Gedankenmuster, die dann das so die Theologie auch bestimmen. Also wo wir bei Literalsinn der Bibel waren, die muss natürlich so gewesen sein.
Ja.
Also es muss so Gottes Wort sein, sonst funktioniert der Glaube auch nicht mehr. Also was ich natürlich auch irgendwo gut finde, dass sie sich bemühen, irgendwo den christlichen Glauben verständlich zu machen. Mhm. Also das ist ja auch was Wichtiges, was der evangelischen Kirche zurzeit anscheinend nicht so glückt. Weil die Leute treten halt aus. Ja.
Ja. Haben die Evangelien verlieren die auch so viel wie die Katholiken?
Ich glaube nicht ganz so viele, weil wir haben nicht so viele Missbrauchsskandale und wir dürfen heiraten. Das ist
ganz ehrlich, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte auch tatsächlich.
Ja, aber ich meine, auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die in der evangelischen Kirche sind, also man ist halt drin, weil man in Weiß heiraten möchte, weil man beerdigt werden möchte. Man findet das auch grundsätzlich gut, aber wirklich da sich mit beschäftigt zu haben, das ist halt nicht mehr der Fall. Und dass es dieser Glaube irgendwie eine zentrale Rolle im Leben spielt, das sehe ich auch nicht. Also, und wie viele Leute gehen sonntags in die Kirche? Das sind dann 7 Stück oder was?
Also, und es ist ja auch immer ein bisschen die Frage, was man eigentlich will. Ja? Also was man jetzt mit dem missionarischen Gedanken irgendwie haben will. Will man einfach, dass alle irgendwie auf einem Zettel unterschrieben haben, dass sie das cool finden, aber das eigentlich ihnen egal ist? Oder will man irgendwie, oder dass sie alle irgendwie in einem 20-Regel- oder 30-Regelwerk strikt folgen? Oder will man, dass irgendwie Leute sich... Wir hatten es vorhin von Sünden und von diesem, dass Leute irgendwie, und das ist für mich immer Religion gewesen, irgendwie Gedankengänge haben, um miteinander klarzukommen.
Ja, genau.
Und irgendwie mit diesem perversen Ding, was wir irgendwie alle mit uns rumtragen, irgendwie Bewusstsein und ein Verständnis, dass wir existieren, was vielleicht oder wahrscheinlich oder ziemlich sicher andere Lebewesen auf diesem Planeten nicht haben. Irgendwie damit müssen wir klarkommen, und da kann das irgendwie hilfreich sein, aber das sollte ja irgendwie das Ziel sein. Und das Ziel sollte genau. nicht sein, dass Leute irgendwo unterschreiben, ja, ich mach mit.
Es soll nicht Manipulation sein, es soll einfach Menschen frei machen. Also ich nehme gern das Bild, Religion ist das Parkett, auf dem du tanzen kannst.
Ja.
Tanzen zu ganz unterschiedlicher Musik, die das Leben dir eben mitspielt.
Ja.
Das kann traurige Musik sein, das kann fröhliche Musik sein. Das Leben spielt dir ganz viel verschiedene Situationen mit denen du, auf die du irgendwie klarkommen musst. Und Religion findet eben, oder ich kann nur sagen, christlicher Glaube, findet dafür eine Sprache, die das zum Ausdruck bringt. Also, dass du in deiner Situation jemanden hast, an den du dich wenden kannst, dass du dein Leid zum Ausdruck bringen kannst und dein Leid darin, allein darin schon, dass du da irgendwie etwas hast, woran du das wenden kannst, das überwinden kannst.
Mhm.
Und das, ja.
Ja, ich glaube, da, also definitiv gut zusammengefasst. Ja, ich glaube, darin liegt vielleicht auch die Stärke der Religion, wenn du so möchtest. Aber um halt nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, auf diese wirklich sehr, also die Dokumentation, die du von angesprochen hattest, ich vermute, ich habe dieselbe gesehen, wo eben so Jesus-Camps gezeigt werden, sowohl in den USA als auch in Deutschland, wo es halt auch sehr häufig wirklich ums Geld geht letzten Endes. Ne? Dass du halt deiner Gemeinde, deiner wirklich deiner kleinen christlichen Enklave so viel finanzielle Hilfe wie möglich zukommen lässt, aber alles im Namen von Jesus und so weiter, wo man halt auch schon als quasi normal denkender Mensch, wenn man vielleicht nicht komplett das gar nicht mehr hinterfragt, wo man dann schon stutzig wird letzten Endes, ne? Wo es dann wirklich heißt, okay, wenn du an Jesus glaubst, dann musst du halt auch Jesus unterstützen und das geht halt mit finanziellen Mitteln, ne? Wo dann halt ein ganzes Geld letzten Endes drauf geht, was ich persönlich auch immer ein bisschen ambivalenter sehe, um ehrlich zu sein. Ne?
Ja, das, aber dieses Beispiel kenne ich total und weiß genau, was du meinst. Aber eben die Werkzeuge, von denen du gesprochen hast, die eine Religion irgendwie bringen kann und eine Spiritualität bringen kann, das sind natürlich auch, die sind dann auch großartig. So, also wenn man irgendwie jeder weiß, irgendwie das Leben ist halt ab und zu nicht so geil und solche Methoden, solche Gedankengänge zu haben und so Hilfe zu bekommen, ist natürlich super großartig, aber das lässt sich halt auch, aber das ist ja in allen Religionen irgendwie absolut gleich, also da ist, also das lässt sich halt auch ganz krass missbrauchen, so, ja.
Das wollte
also
ich sagen, das
genau, sich
halt also, unglaublich ist, instrumentalisieren einfach, ne?
Genau, und das ist halt im Endeffekt das Tragische an der ganzen Sache, warum auch Leute, die nicht religiös sind, oft dann einfach auch so eine Anti-Haltung haben, so wie das, die machen das auch nur, um Leute zu beeinflussen, weil es einfach so ein unglaublich mächtiges Werkzeug ist, ja, weil es einfach so ein wunderschönes Versprechen ist, dem man einfach, wo dann die, wenn man nämlich irgendwann an dem Punkt ist, dass man an sowas glaubt, dass dann der Gedankengang, naja, dann ist es doch okay, dass ich irgendwie meine Kohle dafür gebe, weil ich gebe auch meine Zeit und ich gebe meine Kraft und ich gebe meine Anwesenheit, dann ist diese andere materielle Sache ist ja auch bloß eine Kleinigkeit mehr, ja, das dann gar nicht mehr, also der Gedankengang ist dann nicht mehr weit weg und für Leute, die da irgendwie sich gefunden haben, die Abzweigung zu finden, wo will mir jemand was Böses unter diesem Schild und wo will mir jemand was Gutes, ist halt dann auch echt schwierig oft.
Ja, also grundsätzlich, weil wir ja auch schon Luther hatten und den Rückbezug zur Bibel, also was Paulus sagt, ist ja, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und das heißt, wenn du von dir aus eine Sache gerne unterstützt und du dahinter stehst, mit deinem Herzen quasi, wo deine Intention auch komplett dahinter steht, dann ist es schön, wenn du da gibst. Ja. Du sollst aber nicht geben, weil das irgendwie so von deiner Gemeinschaft verlangt wird.
Ja.
Und ich möchte ja gar nicht drüber urteilen, wofür Leute ihr Geld ausgeben. Ich finde die Art und Weise, wie dann Geld eingetrieben wird, das wäre absolut nicht meins.
Mhm.
Ja. Aber im Endeffekt kann jeder darüber entscheiden und sollte den Mumm haben, zu hinterfragen, wofür er sein Geld gibt. Und da kann jeder wirklich mit seinem Geld machen, was er möchte.
Mhm.
Also.
Mhm. wo wir jetzt gerade so schon bei dem ganzen modernen gelöst sind, ein Thema, was ich habe schon ein paar Mal erwähnt, als katholischer, ich war ja mal in einem katholischen Jungeninternat für 3 Jahre.
Ja,
für 2 Jahre.
Hört, hört.
Das war bei Weitem nicht so drastisch, wie man das jetzt irgendwie denkt. Und keine Sorge, ich bin nicht angefasst worden. Es war alles ganz nett. Es gab so ein paar komische Situationen, wie das halt so ist in der Pubertät, aber grundsätzlich alles easy peasy. Worauf ich hinaus will, ist, jetzt haben wir irgendwie von so modernen Strömungen wieder gesprochen. Jetzt, du bist jetzt, hast mit der katholischen Kirche wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber trotz alledem stellt sich ja gerade das spirituelle Oberhaupt der katholischen Kirche, der ja auch, wahrscheinlich nervt es die Evangelien mehr als alle anderen, irgendwie dann doch auch für das Christentum spricht. Ja?
Also das nervt uns überhaupt gar nicht.
Okay.
Also ich glaube, in evangelischen Kreisen wird das total, wird dieser Papst gerade total unterstützt.
Ich meine jetzt dass der Papst an sich als Figur, nicht er, sondern alle Päpste in den letzten Jahren, ja trotzdem immer noch irgendwie für das Christentum TM gesprochen haben. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, das wird an sich anerkannt, dass das halt, dass der wird auch als, also der wird schon wertgeschätzt, irgendwie auch von evangelischer Seite. Es ist ja mehr umgekehrt, dass die evangelische Kirche halt nicht als wirklich gläubige oder innerhalb der Kirche sich befindenden Menschen angenommen sind. Mhm. Es ist halt, also für die katholische Kirche ist jemand Christ oder rechtgläubig, wenn er katholisch ist. Ja. Für die Protestanten geht es mir, wir sagen halt, es gibt eine verborgene Kirche. Wir schauen nicht ins Innere, wir wissen nicht, wie das im einzelnen Menschen aussieht, wie gläubig der ist, welche Gottesbeziehung der hat, sonst weiß ich. Du kannst alles schauspielern. Und deswegen kann man das, ist die Kirche, ist die Gemeinschaft aller Gläubigen. Ja. Und da muss man nicht irgendeiner Institution angehören. Ja. Das ist eigentlich der Punkt.
Und jetzt hat der Franziskus, legt ja richtig los jetzt. Ja. Und ich muss immer schmunzeln, weil ich natürlich nach Ratzinger irgendwie, und das war so der erste, den ich so bewusst auch politisch irgendwie wahrgenommen habe, irgendwie natürlich dann auch so alle meine schlechten Vorurteile bestätigt gesehen habe. Und dann kommt Franziskus her und dann macht er da komische Dinge, will keinen Prunk, will keinen Protz, irgendwie trägt sein Blechkreuz um sich her, läuft ohne kugelsichere Weste und ohne kugelsicheres Auto rum. Und jetzt das Sommerloch-Thema war ja im Endeffekt, okay, die katholische Kirche fragt ihre Anhänger, wie das denn so ist mit dem Sex zum Beispiel. Ja, das war ja so ein großes Thema, wo sie irgendwie das erste Mal wohl tatsächlich mal so eine quasi fast schon, naja, es ist definitiv weit weg von basisdemokratisch, aber irgendwie demokratische Ansätze mal gefragt, was denn so das Stimmungsbild ist und dann natürlich auch die Ergebnisse, die rauskommen, zwar irgendwie gerade so ein bisschen gefeiert werden, so seht ihr, so ist es, aber auf der anderen Seite, das ist ja auch nichts Neues. Also irgendwie gefühlt, ja, er bricht viel auf und fragt viele Fragen. Auf der anderen Seite hängt die katholische Kirche ja immer noch irgendwie vielleicht locker 30, vielleicht sogar 50 Jahre hinterher zum Teil. Ja? Also so irgendwie Sex vor der Ehe in den 70ern, war das, glaube ich, jetzt nicht so, dass, also worauf ich hinaus will, ist, ist es gerade, wird es gerade so auch jetzt in evangelischen Kreisen so ein bisschen als Revolution gesehen oder ist es einfach nur so, mein Gott, okay, sie sagen halt jetzt das, was eh schon d'accord ist?
Ich würde es so interpretieren, letzteres.
Ja.
Aber also ist es natürlich trotzdem eine Revolution, dass das überhaupt mal angesprochen wird, also vom Papst.
Ja.
Jegliche Öffnung in die Richtung, auch mal eben ein bisschen mehr basisdemokratisch zu denken, was der Papst ja macht, also halt einfach die pluralistische Kirche auch sieht, die er nicht zentral aus Rom aus irgendwie regulieren kann, ist absolut der richtige Ansatz. So. Und das ist auch der protestantische Gedanke ja im Endeffekt. Und insofern wird das eben auch, denke ich, sehr begrüßt von protestantischer Seite aus. Ja, im Endeffekt, also deswegen ist mir der Papst einfach auch sympathisch, so. Weil er halt immer auch mal ein Gegengewicht zu den vorherigen Päpsten setzt.
Ja, total. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob deine Frage beantwortet wurde.
Mhm. Ja, doch schon ein bisschen. Also, ja, du hast es, wir haben am Anfang ganz kurz über dein Theologiestudium geredet.
Ja.
Jetzt kommen wir ja so langsam mal zum Ende. Ich glaube, ich weiß die Antwort schon, weil wir jetzt dich 2 Stunden haben reden hören, aber was ist denn dein Ziel jetzt nach dem theologischen Studium? Also willst du Pastor werden, um so ganz plakativ zu fragen?
Ich halte mir die Option besufft.
Alles
bewusst,
klar.
Ja. Bewusst offen, auch besufft.
Ja.
Also ich mag einfach die evangelische Kirche. Ich mag meinen Glauben.
Ja.
Ich mag das Berufsbild der evangelischen Kirche, des Pastors an sich. Sehe halt auch die Problematik, so dass einfach viele Pastoren irgendwann einen Burnout haben. Mhm. Also es ist eine der höchsten Burnout-Raten, die man hat. Mhm. Obwohl nur 7 Leute in die Kirche kommen, aber ja, es ist dann doch.
Die sind sehr streng genug. Verdammten Gläubigen, halt die gehen auf die Nerven den ganzen Tag.
Anstrengend genug irgendwo. Ja. Also ich halte mir die Option offen, Pastor zu werden. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist mindestens, eigentlich ist es meine Traumvorstellung, ja, ehrenamtlich in der Kirche tätig zu sein,
ja,
mir die Rosinen rauszupicken und zu predigen.
Ja, genau.
ja, also ich werde auf jeden Fall aktiv sein in der Kirche. So, das, ja, das kann ich sagen, weil das ist auch einfach ein Herzensanliegen.
Ja.
Das ist mehr als nur ein Hobby. Das ist ein Stück weit Identität, die ich da reingebe.
Ja.
Und was ich sonst mache, das halte ich mir auch offen. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten für einen Pastor, das hatten wir ja auch schon.
Genau.
Nicht für einen Pastor, für eine Theologiestudentin. So.
Und Chriso, hast du noch was?
Ja.
Ich wollte jetzt so mit so einem
und mit Effe? Wolltest du uns mit Effe rausbringen?
Was ist mit Effe?
Nein, mit Schwung.
Mit Schwung? Ach so. Mit Schwung rausbringen. Ach, ihr nennt immer so komische, ich bin doch kein echter Gymnasium, ich bin doch echt echter Abiturient. Ihr nennt immer so schwierige Worte in den Mund, das macht mich auch ganz wahnsinnig.
Mit Effe.
So. Mit Effe.
Ich glaube, das ist eher so ein Fußballbegriff, oder? Okay. Mit Effe.
Mit Effe. Ja. Ja, Fußballer bin ich auch nicht.
Ne, ich auch nicht.
Mich würde jetzt schon noch interessieren, warum du kein richtiger Abiturient bist. Liegt das an deiner katholischen Art?
Ja, der Schwank aus meiner Jugend auf jeden Fall. Nee, das, tatsächlich könnte man das auch mit, ich weiß noch, also ich habe eine Fachhochschulreife.
Ach so, 12. Klasse quasi.
Genau, also an der FOS gemacht. Und ich weiß noch damals, da kommen wir zu der Anekdote zum katholischen Ding, es gab in diesem katholischen Internat, gab es natürlich auch, es gab also, der große Einfluss der katholischen Kirche war, es haben da Nonnen gearbeitet, die wahrscheinlich auch für 0 Euro gearbeitet haben, also quasi von der Kirche bezahlt wurden, nicht von uns. Dementsprechend konnten sie sich da irgendwie ein paar leisten, die uns mit Essen versorgt haben und was Nonnen so machen. Ja. Und es gab eine kleine Kapelle in dem Internat und es gab der Rektor hat quasi einmal in der Woche Bibelstunde ist übertrieben. So. Es war eigentlich doch relativ offen. Da waren so die Oberstübler zusammengesessen mit ihm und haben dann so ein bisschen über Spiritualität geredet. Das war so relativ einfach eigentlich. Ja. Und es gab aber tatsächlich dann einen Pfarrer aus Bamberg, erzkatholisches Bamberg, ja, gab es auch einen Pfarrer, der dann, glaube ich, einmal im Monat oder wenn überhaupt, wenigstens zu den wichtigsten Anlässen irgendwie einen Gottesdienst veranlasst hat. Und da gab es natürlich auch einen Gottesdienst zum Schuljahresende. Mhm. Und da wurden dann immer die Abiturienten doch mal so explizit genannt. Ja, die Abiturienten. Und das weiß ich nur ganz genau. Bei meinem von diesen Gottesdiensten hat dann der Pfarrer gesagt, und bla bla bla. Und wir wünschen auch den werten Herrn Abiturienten und dem jungen Mann von der Fachoberschule alles Gute auf ihrem Weg. Ich so, alles klar, okay, für die katholische Kirche bin ich also kein Abiturient.
Hallo, eine Wertschätzung, du wurdest genannt.
Ich wurde explizit genannt, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass damals dann die Pädagogen, die da gearbeitet haben, nochmal zu mir gekommen sind, Johannes, für uns bist du auch ein echter Abiturient. Ich so, ja, ist okay, alles klar.
Was hat das in dem armen Jungen jetzt über angeregt?
Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt sitzt er hier und macht Podcasts über Religionen.
Ja, genau. So. Hör mir zu, ich weiß nicht, wie er hieß. Siehst du das?
Weiß ich nicht, ganz klassisch machen wir immer unsere, was hört ihr gerade?
Ach, das machen wir bei den speziellen Themen.
Nee, das machen wir natürlich nicht.
Auf gar keinen Fall.
Nein, ich dachte, wir schließen hier mit dem Gebet ab.
Ich habe nämlich gerade gesagt, gibt es noch irgendwas, was du sagen willst? Und da habe ich so befürchtet, dass er so, übrigens, Jesus wartet auf euch. Er Jesus sieht alles, was ihr tut. Genau, Jesus liebt dich, ja, stimmt. Bist du einer von den modernen Hippie-Christen? Die sind ja alle so ein bisschen entspannt drauf.
Die sind also Larifari.
Oh, das lasse ich mir jetzt nicht in die Schuhe schieben.
Okay, dann habe ich das nie gesagt, würde ich sagen.
Okay.
Ich hatte vielleicht noch einen Buchtipp.
Schieß mal los.
Damage. Oh. Okay.
Hast du ein religiöses Thema?
Hä?
Religiöses Thema?
Ja, eben.
Ja, dann
deswegen. Das Buch nennt sich Gott bewahre im Deutschen von John Niven.
Okay.
Sein schottischer Autor. Und in dem Buch geht es darum, dass Gott und Jesus tatsächlich reale Personen sind, die momentan im Himmel leben.
Yeah.
Und so eine klassische Vater-Sohn-Beziehung. Und Jesus sagt dann halt zu seinem Vater, du, ganz ehrlich, beim letzten Mal lief es halt echt nicht so gut, so 33 nach Christus. Und ich will, ganz ehrlich, ich gebe der Sache noch eine Chance und ich würde gerne mal wieder runter.
Ja.
Ne? Und jetzt ist es aber dieser Jesus in diesem Buch, der wahrscheinlich nicht der reale Jesus sein muss, ist halt jemand, der Gitarre spielen gelernt hat von Jimi Hendrix und ein harter Stoner ist auch. Und er wird dann halt wieder zurückgeschickt in den 90ern nach Seattle, glaube ich sogar.
Ja.
Und denkt sich halt, okay, wir wagen halt einen zweiten Versuch und niemand glaubt ihm halt, dass er wirklich der Jesus ist, von dem alle Leute reden. Und ist halt unglaublich verwirrt davon, was sich aus dem Christentum entwickelt hat, was er eigentlich damals anstoßen wollte.
Mhm.
Und es gibt dann so eine so glorreiche zwei Seiten, wo wirklich aufgezählt werden, welche christlichen Gruppen momentan am Start sind. Und das ist wirklich eine Aufzählung, zwei Seiten lang, wo dann wirklich alle Sekten und so weiter aufgezählt werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Er ist sehr verwirrt von der Situation und denkt sich halt, okay, wie erreichst du die Leute? Und er macht halt mit bei American Idol.
Ja.
Um dann quasi bis dahin zu kommen nach Los Angeles, oh, er startet in New York sogar, auf der Straße quasi, als Obdachloser. Und um dann hinzukommen, schart er dann eine illustre Runde von Jüngern um sich und die reisen dann mit einem VW-Bulli-Bus von New York nach Los Angeles. Und das ist dann quasi so die große Reise des Jesus, im weitesten Sinne. Mehr möchte ich auch nicht verraten, auf jeden Fall ein sehr schönes Buch und eine wirklich sehr angenehme, streckenweise ironische Analogie auf den Glauben und ein sehr schönes Buch.
Amen.
Großartig. Amen.
Read this shit. Ja, hey, ansonsten war es das, glaube ich, oder?
Das war's, glaube ich.
Ich glaube, wir haben fast 2 Stunden voll gemacht.
Wow.
Auf jeden Fall.
Baby Jesus on a Pogo Stick.
Okay. Du kannst den Titel erzwingen, aber ich glaube, er wird's nicht.
Okay. Verdammt. Ja, sehr schön auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Ich glaube,
Spaß gemacht.
Ich glaube, wir haben es versucht. Religion in a nutshell.
Und wenn wir jetzt keinen sogenannten Internet-Shitstorm abbekommen, weiß ich auch nicht, was wir machen sollen. Also ganz ehrlich, wir haben es echt versucht.
Doch,
irgendwie.
Ich weiß es. Teil 2.
Teil 2.
We will be back like Jesus.
Coolio. Okay. Sagst du Tschüss?
Sag du Tschüss. Ich gönn's dir.
Das war 10, 2, 4. Heute mit Arnim.
Woo.
Und mit Chriso.
Ciao.
Und mit mir Johannes. Adieu.
Dem Täufer. Tschüss. Johannes dem Täufer.